Schönen guten Tag, mein Name ist Wenke Fiedler und willkommen im Podcast Off Air, die B-Seite des Interviews. In dieser Folge durfte ich mich mit Conny unterhalten. Conny ist ein deutscher Rapper, kommt aus Köln und er macht feministische Texte. Das heißt, das ist eher ungewöhnlich, dass ein Rapper feministische Texte macht. Damit kommt er aber sehr gut an. Deswegen bringt er jetzt am 16. Mai auch seine dritte Platte von seinem Konzeptalbum raus. Darüber sprechen wir natürlich auch im Podcast. Bei Conny ist es sehr speziell, dass er sehr persönlich über seine Probleme und seine Ängste spricht. Über seine Therapieerfahrung, über toxische Männlichkeit und dass er selber sehr lange in dieser Bubble gelebt hat, bis eine Partnerin ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass er vielleicht einige Sachen in Frage stellen sollte. Dabei hat er selber Philosophie studiert und sein Horizont wurde wahnsinnig erweitert seitdem. Er stellt so viele Sachen in Frage, er stellt sich in Frage, er stellt alles in Frage. Und das Gespräch, das war wahnsinnig schön, wahnsinnig tiefgründig. Aber jetzt kommt's, düdüm, die Technik hat nicht mitgemacht. Das heißt, die Audiospur, dieses hat leider nicht funktioniert, wie es sollte. Die Videospur ja, die Audiospur nein. Das bedeutet, die Audiospur, die klingt nicht so gut. Die kommt nämlich direkt vom Handy. Die kommt direkt von der Kamera. Und ich hoffe, dass man sie sich trotzdem anhören kann. Denn das Gespräch war einfach so schön, so tiefgründig. Wir sind so deep in die Materie reingegangen. Wir haben so viele schöne persönliche Sachen miteinander geteilt. Und ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Folge Nummer 4.
Jetzt bin ich wieder da.
Sehr gut. Ja, bei dir ist anders wie bei den anderen Gästen, die ich bisher hatte, weil der Podcast heißt ja Off-Air, die B-Seite des Interviews. Wir hatten noch gar kein Interview zusammen, aber dein Management hat gesagt, du wärst in der Stadt. Du kommst ja aus Düsseldorf.
Ja, gebürtig. Wohnhaft bin ich in Köln jetzt auch schon seit 2007 und ich schreibe ja alle meine Pressetexte noch selber und ich schreibe mich immer als Kölner Rapper rein. Also ich bin sozusagen, Wahlheimat ist definitiv Köln.
Du bist zum Feind übergegangen.
Ich bin zum Feind übergegangen und ich stehe auch hier oder beziehungsweise sitze hier und sage das aber trotzdem mit voller Inbrunst, weil ich Köln so sehr lieb gewonnen habe. Da kann auch, also da weiß ich nicht, da kann mir kein Düsseldorfer, Düsseldorferin mir ankommen und sagen, aber nein, aber das geht doch nicht, ich Köln.
Ich bin auch in Düsseldorf geboren und sehe mich nicht als Düsseldorfer.
Okay, dann halt schon erste Gemeinsamkeit.
Genau. Und bin in Luxemburg aufgewachsen, siehst du.
Ah, okay.
Mhm. Ja, deswegen, das verstehe ich sehr gut. Wie bist du denn, wenn wir schon beim Thema sind, wie bist du denn aufgewachsen? Also was hat dich zu dem Künstler Conny gemacht mit diesen geilen Texten, die so richtig auf die Fresse sind?
Wie bin ich aufgewachsen? Ich glaube, ich bin eigentlich recht behütet aufgewachsen, auch in einem eher bürgerlichen Haushalt. Meine Eltern haben beide studiert, beide AkademikerInnen. Und mein Vater hat schon recht früh angefangen, mir Texte zu geben und Bücher zu geben, die er spannend fand. Also ich glaube, das durchaus auch häufig zu Überforderungen geführt hat, aber im Nachhinein erinnere ich mich an ein paar Situationen, wo ich sagen muss, das finde ich eigentlich schon ganz cool. Ich weiß zum Beispiel noch, dass mein Vater immer so Zeitungsartikel ausgeschnitten hat, die er aus einem speziellen Grund besonders fand. Das kann zum Beispiel auch gewesen sein, weil er irgendwie ein Wort oder eine Formulierung darin total besonders fand und sich dachte, okay, die möchte ich meinem Sohn zeigen, die möchte ich, dass er irgendwie so die kennenlernt. Manchmal waren es auch Tippfehler und der wollte einfach, dass ich den Tippfehler finde. Also echt? Keine Ahnung.
Krass.
Ja, es waren irgendwie so Sachen, die er sich überlegt hat und das ist tatsächlich eine sehr coole Erinnerung an so die Beziehung mit meinem Vater, die ich habe. Inzwischen reflektiere ich vieles, weil, wie du ja vielleicht gehört hast, wenn du die Alben und die Songs gehört hast, ich reflektiere ja viel über Männlichkeit und da ist natürlich auch die Beziehung zu meinem Vater und wie wir sozusagen als zwei Männer zueinander in Beziehung stehen, habe ich natürlich auch sehr viel drüber nachgedacht und da gibt es natürlich auch viele Punkte, die ich extrem kritisch sehe heute, aber das ist irgendwie so ein wholesome Moment, den ich so für mich so habe, wenn ich so an die Beziehung zu meinem Vater denke.
Das heißt, du kannst mit ihm aber über deine Texte, die du jetzt veröffentlichst, reden?
wir reden gar nicht darüber. Also meine Mutter verfolgt alles. Meine Mutter, jedes Mal, wenn es ein Single-Release gibt, dann habe ich eigentlich schon am Vormittag eine Nachricht von Mama, die dann irgendwie schreibt, was sie irgendwie cool findet, und sie hat das Video gesehen und den Song und so, ne? Also das ist schon auch echt cool, dass Mama da so mitfiebert. Also mit meinem Vater rede ich da gar nicht drüber. Der äußert sich da auch gar nicht dazu. Also sozusagen meine Mutter macht das von sich aus so, und nee, das tut er gar nicht. Ich habe meinem Vater mal zu Weihnachten sozusagen meine gesamte Diskografie geschenkt, und er hat nie was dazu gesagt.
Hat er dem Mama irgendwann mal erwähnt, dass er das aber bei anderen sagt, dass er dann sagt, was du machst und wie stolz er auf dich ist? Weil das machen ja oft gerne Männer, die das nicht direkt machen können, aber dann bei anderen sagen, so, hey, mein Sohn macht das und das.
Das ist eine gute Frage. Das hat mir meine Mutter tatsächlich noch nicht erzählt. Er hat mir das auch nicht gesagt. Das, ja, wer weiß, wäre natürlich, ich glaube, es wäre sehr rührend, wenn ich das so mitbekommen würde. Aber darüber weiß ich nichts tatsächlich.
Ja, mein Bruder war auch so ein ganz starker Cis-Hetemann. Und ich habe dann über André erfahren, dass er stolz auf mich ist. Aber mir konnte er das auch selber nicht sagen. Deswegen, ich fühle das, was du da sagst. Das ist schon heavy. Weil du kannst stolz auf dich sein. Also was du kreiert hast, das ist krass. Ne? Du hast ja die Sicherheit erstmal gewählt, in der du eine Firma gegründet hast. Und dann hast du irgendwann gesagt, das reicht mir nicht. Und dann hast du ein Theaterstück geschrieben, und das ist eingeschlagen wie eine Bombe mit deiner Musik zusammen, erst mit deinem Duo und dann als Solokünstler, und deine Texte, also ich selber bin tatsächlich wirklich musikalisch, sage ich auch immer wieder, in den 90ern hängen geblieben oder in den 2000ern, als du mir vorgeschlagen wurdest von deinem Management, da dachte ich so, Conny, weiß nicht, sag mir das was? Und dann habe ich erst 2 Wochen später gecheckt, dass ich dir längst auf Insta folge, okay, weil ich Reels von dir gesehen habe. Ich dachte, wie cool ist der denn? Wie cool, was der für ein geiles Zeug von sich gibt, so.
Nice.
Und ich fand das so Hammer, deine Texte, weil ich habe einfach so oft, das hatte ich auch schon öfters hier im Podcast gesagt, im Dating-Kontext oder wenn man mit FreundInnen spricht, also gerade mit Frauen spricht, dass man immer wieder das Gespräch hat, ja, und wie war dein Date? Ja, der sagt, ich bin anders als die anderen Männer. Und der Feminismus, das ist ja alles übertrieben, das ist ja anstrengend. Was habt ihr Frauen denn für ein Problem? Naja, das Problem ist, wenn wir jetzt mal auf Studien gehen, dass jeden 2. bis 3. Tag in Deutschland eine Frau ermordet wird von einem Mann, meistens ihr Ex-Partner. Das ist ein Problem zum Beispiel. Und du greifst das auf in deinen Texten. Wann war bei dir der Klick? Ich meine, du hast auch Philosophie studiert noch dazu. Wann war bei dir der Klick, dass du gesagt hast, okay, irgendetwas stimmt hier nicht, da ist keine Gleichberechtigung, ich muss den Mund aufmachen.
Ja, also ich würde sagen, es ist gar nicht so einfach, da so einen Erweckungsmoment irgendwie zu finden. Und ich muss auch sagen, inzwischen, weil die Frage wird mir natürlich häufiger gestellt, und inzwischen muss ich auch sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass es nicht so einen besonderen Moment gibt, weil das würde ja auch man könnte auf die Idee kommen, dass alle irgendwie so einen Moment brauchen, der sie so turnt auf eine Art und Weise. Das ist einfach, es ist irgendwie ein schleichender Prozess gewesen. Es gab sicherlich einen Anstoß, also es war sicherlich mein Umfeld, meine damalige Partnerin hat angefangen, sich viel mit feministischen Themen auseinanderzusetzen, hat eine wissenschaftliche Arbeit im Rahmen ihres Studiums geschrieben über das Ehegattensplitting. Und ich habe die Arbeit Korrektur gelesen. Und dann, da standen halt einfach so Sachen drin, wo ich so war, hey, Moment mal, das ist ja sexistisch. Und das Ganze so auf so einer strukturellen Ebene sozusagen, wie das intendiert unser Staat so, dass diese Sachen so funktionieren, dass es wird sozusagen belohnt, wenn der Mann mehr verdient und arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt, so. Und da so, ja, Moment mal, das ist ja eigentlich gar nicht so cool. Und das waren sozusagen so kleine Momente, die dann dazu geführt haben, dass ich gedacht habe, okay, ich will mehr darüber wissen, und habe dann irgendwie immer mehr angefangen zu lesen. Und dann für mich gäbe es jetzt schon so ein paar Bücher, wo ich sagen würde, okay, die haben wirklich viel für mich gemacht. Margarete Stukowski, Untenrum frei, ist, denke ich mal, für viele ein absoluter Klassiker. Gerade was auch so deutschen Feminismus angeht. Dann Laurie Penny, Fleischmarkt war ein Buch, es war eins der ersten Bücher, die ich schon gelesen habe, und da ich da sozusagen noch nicht so tief in der Materie war, habe ich da wirklich mit großen Augen drauf geguckt. Dann auch von einer Düsseldorfer Kulturwissenschaftlerin, Mitu Sanyal, gibt es ein Buch, das heißt Vergewaltigung, und es ist sozusagen eine historische Betrachtung eines Verbrechens letzten Endes, und was sie sozusagen über dieses Thema da erzählt und was sie aufschreibt und wie sie das auch empirisch belegt und Sachen einfach irgendwie auch wirklich historisch aufzeigt, das hat dazu geführt, dass meine Welt sah auf einmal anders aus. Also das war total verrückt, und deswegen, es gibt nicht so den einen Moment, wo mir dann alles klar geworden ist, und das wäre auch, ja, es wäre auch Quatsch, wenn das so funktionieren würde, denn nicht umsonst ist Feminismus ja einfach ja auch ein wissenschaftlicher Fachbereich, der auch so viele, ja auch interdisziplinär funktioniert. Und da so einen Moment zu haben und dann alles zu verstehen, das würde gar nicht funktionieren. Deswegen war es für mich, glaube ich, so eine Mischung aus irgendwie viel Literatur und meinem Umfeld und so Irritationsmomenten, die mich dann dazu gebracht haben, da nochmal mehr nachzufragen.
Ich habe letztes Jahr was für eine Botschaft moderiert. Da ging es um die Rechte der Frauen in Luxemburg und in Deutschland und in den Ostblockländern. Und da habe ich letztes Jahr nochmal volle Kanne, Breitseite, Realitätscheck bekommen, wo ich dachte so, wir sind doch schon besser. Ich habe die Zahlen bekommen, ich konnte tagelang nicht schlafen. Also das war eine Menschenrechtsaktivistin, die mir da wirklich Fakten und Zahlen genannt hat. Und das ist gruselig. Also wir sind privilegiert auf jeden Fall in Deutschland, und trotzdem sind wir nicht sicher, wenn wir keinen Penis haben. Das ist unglaublich eigentlich. Und ich meine, du bist ein paar Jahre jünger als ich. Wir sind ähnlich sozialisiert worden. Und trotzdem sind wir, obwohl wir beide feministisch sind, antirassistisch, also alles mit Ism sozusagen anti sind, sind wir ja so sozialisiert worden. Also ich habe viele queere FreundInnen, die auch sozialisiert worden sind, dass sie erstmal homophob sind. So sind die aufgewachsen. Und dass man das erstmal hinterfragt, wenn man dann in diese geschützte Bubble in den Raum reinkommt, dann erstmal Fragen stellt und Sachen erfährt. Und du machst Texte daraus. Wie entstehen diese Texte? Weil, also ein Text, der mich besonders berührt hat, ist, ich glaube, ist das deine aktuelle Single Mauern? Mhm. Das war wirklich so, und ich finde, ich würde am liebsten jedem Mann, den ich kenne in meinem Leben, diesen Song schicken. Hör dir diesen Text an, analysiere ihn, lass ihn uns zusammen analysieren. Weil ich finde den einfach so stark, da geht es einfach darum, dass es immer noch schwer ist, für Männer Gefühle zu zeigen. Warum ist das so schwer?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass es so zwei Stellen gibt. Also es gibt, ich würde sagen, man muss tatsächlich so ein bisschen unterscheiden, wie Männer in der Lage sind, Gefühle zu kommunizieren in ihrer weiblichen Peer Group, vor allen Dingen auch mit ihrer Partnerin, aber auch mit gegebenenfalls haben wir auch nicht so viele Männer, aber einfach weibliche Freundinnen, und die männliche Peer Group. Und ich glaube, dass da schon extreme Unterschiede bestehen, dass viele Männer in der Lage sind, mit ihrer Partnerin schon auf eine Art und Weise über Gefühle im weitesten Sinne zu sprechen und das irgendwie in irgendeiner Weise zu kommunizieren, weil sie auch auf eine Art und Weise von ihrer Freundin häufig dazu oder ihrer Partnerin dazu gedrängt werden, ne, die das irgendwie auch einfordern. Dann gibt's aber nochmal einen großen Unterschied eben dazu, wie sprechen Männer untereinander irgendwie über Gefühle. Und ich merke das bei mir selber. Also ich kann einen Song wie Mauern schreiben und der ja auch ganz viel auf dieses Thema geht, Männer untereinander, wie sprechen Männer untereinander über dieses Thema. Und trotzdem merke ich aber immer wieder, wenn es dann dazu kommt, gerade so in 1-zu-1-Situationen, in so sehr, sehr intimen Momenten mit meinen männlichen Freunden, da irgendwie dann an den Punkt zu gehen und wirklich auch den Modus zu wechseln, indem man irgendwie von so eher so jokig und auf Bro-mäßig miteinander irgendwie über Themen zu sprechen und ja, es ist schwierig. Es hat was mit Scham zu tun. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Gefühl, was ganz schnell bei mir hochkommt, ist Scham tatsächlich. Und natürlich hat mir jetzt so mein ganzer Prozess geholfen, und auch, ich glaube, was mir natürlich auch hilft, ist, dass meine männlichen Friends mich jetzt auch wahrnehmen als den Typen, der so ganz viel über feministische Themen spricht und der über Männlichkeit spricht. Und dass sie das auch auf eine Art und Weise nochmal ganz anders einordnen, wenn sie merken, okay, ich gehe jetzt auf eine andere Ebene, ich versuche jetzt auf einer Gefühlsebene zu kommunizieren, ich versuche das auch einzufordern, dass dann da irgendwie ganz anders auch drauf reagiert wird. Das macht für mich natürlich auch Türen auf. Aber ich merke trotzdem, dass zu ganz früh in diesem Gespräch, in diesen Gesprächen erstmal so eine Schamhürde für mich aufkommt, über die ich bewusst rübergehen muss. Und das kann ich auch nicht jedes Mal. Das erfordert ja auch eine gewisse Energie und ich muss dafür auch gewappnet sein, das zu machen, mich bereit fühlen, das zu machen, über diese Schamgrenze hinwegzugehen. Und das klappt auch nicht immer. Jetzt hast du gefragt, warum das so ist. Die Frage habe ich eigentlich gar nicht beantwortet. Ja, es ist so schwierig. Irgendwie wird uns, also ich glaube, es hat was mit diesem Charme zu tun und der wird uns irgendwie anerzogen. Ne?
Mhm.
Es ist super schwierig.
Und dann hat es ja auch damit zu tun, du hast dich vielleicht schon sehr viel literarisch mit dem Thema auseinandergesetzt, aber dein Gegenüber, der gerade vor dir zusammenbricht, will der in den Arm genommen werden? Kann der überhaupt über seine Gefühle sprechen? Ist der gerade überfordert? Will der seine Ruhe haben? Wird der aggro, wenn ich den jetzt in den Arm nehme? Man weiß es nicht.
Ja, total. Also ich habe gerade einfach, ich glaube, das liegt irgendwie so daran, dass meine, wir sind jetzt in so einem Alter, also meiner männlichen Freundesgruppe, so wo unsere Eltern jetzt auch ein Alter erreicht haben, wo es einfach auch vorkommt, dass dann Eltern irgendwie versterben. Und ich habe jetzt irgendwie gerade so eine Situation, wo jetzt mehrere Männer aus meinem Umfeld auch ihren Vater zum Beispiel verloren haben. Und es ist irgendwie so, es ist irgendwie total krass, das auch zu beobachten und da zu versuchen, ein Gespräch irgendwie zu finden und diese Situation zu haben, wie du sie gerade beschrieben hast. Was ist mit dieser Situation, sich zum ersten Mal zu sehen auf der Beerdigung? Ich sehe einen meiner besten und längsten und ältesten Freunde und sehe ihn und komme auf ihn zu und ich habe so das Gefühl, wir sind beide so unsicher, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Man nimmt sich so in den Arm und klopft sich irgendwie so auf die Schulter und sagt natürlich alle mein Beileid und es tut mir total leid und so, aber ich habe so das Gefühl, beide haben so einen Fluchtreflex eigentlich, aus dieser Situation wieder rauszugehen. Und
naja, Tod ist auch ein Tabuthema, ne? Wir sterben alle, aber wir wollen nicht drüber reden, bis es passiert.
Voll. Und ich glaube auch, konfrontiert zu sein mit dem Tod eines Elternteils bringt dich in vielen Fällen einfach in eine super vulnerable Situation. Und ich glaube, das zum Beispiel ist auch so etwas, uns selber vulnerabel zu zeigen, das ist super schwierig. Auf eine Art und Weise ist es ja auch sexistisch, dass ich das besser machen kann mit einer Frau, weil ich eine Frau nicht so als bedrohlich wahrnehme, sozusagen mich vulnerabel zu zeigen gegenüber einer Person, die ich nicht als Bedrohung und sozusagen äquivalent ansehe, ist ja viel einfacher. Und wir sind so sozialisiert, dass wir unsere weiblichen gegenüber so wahrnehmen. Und deswegen fühlen wir uns sozusagen wohler, wenn wir Gefühle zeigen können oder uns vulnerabel zeigen, wenn wir mit einer Frau sind. Aber natürlich ist das auch, es ist natürlich Quatsch, es ist natürlich sexistisch, so zu denken, dass wir ein männliches Gegenüber viel bedrohlicher wahrnehmen und dann und deswegen glaube ich ganz häufig irgendwie Schwierigkeiten damit haben, in so einen vulnerablen Modus zu gehen.
Ich habe heute noch ein Reel gesehen, da hat jemand geschrieben, ein Raum voller Frauen ist ein Traum für die meisten Männer, ein Raum voller Männer ist der Albtraum für die meisten Frauen. Und das sagt ja schon genug aus.
Ja, so. Absolut. Also ich meine, da ist ja auch zum Beispiel dieses Bären, würdest du lieber mit einem, wen würdest du lieber allein im Wald treffen, ein Mann oder ein Bär? Das ging aber ja auch ein sehr virales Thema irgendwie in den sozialen Medien. Das ist ja genau dasselbe. Mhm. So, ja, also Männer würden diese Frage, würdest du lieber einen Bär oder eine Frau im Wald treffen, glaube ich, keine Sekunde drüber nachdenken, so, ne?
Und ja. Das ist genau das. Nee, aber Situation Beerdigung, kenne ich leider auch sehr gut. Also wenn jemand stirbt, ich zum Beispiel, bei mir sind schon viele gestorben, habe so oft diesen Satz, mein Beileid gehört. Hm. Und ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr, weil Beileid ist ja im Endeffekt eine Floskel. Ich wünsche mir zu hören, ich bin da, wenn du mich brauchst. Und dann einfach auftauchen mit Essen, auftauchen oder keine Ahnung, blödes Reel schicken oder keine Ahnung, ein Gutschein für ein Wellness buchen oder sowas, einen wegnehmen, weil das Ding ist, jeder geht auch anders mit Tod um, jeder geht anders mit Schmerz um und es ist einfach schwierig und drücken, Körperkontakt, Wärme. Und ganz oft wollen Menschen, gerade weil das ja noch eine Schocksituation ist, man hat ja, die Person stirbt, da hat man 3 bis 5, 6, 7 Tage idealerweise Zeit, da die Beerdigung zu organisieren. Dann ist die Beerdigung, wo man denkt, das ist der schlimmste Tag im Leben, der ist aber gar nicht so schlimm, weil man einfach merkt, wie viel Support man hat. Mhm. Und dann geht man aber zu diesem Leichenschmaus, den ich auch noch nie verstanden habe, und dann ist man abends alleine. Das ist schlimm, abends alleine zu sein. Oder am Tag danach, und dann ist es real. Und dann beginnt die Zeit, wo man sich wünscht, dass man nicht alleine ist. So, es gibt aber auch Leute, die wollen alleine sein. Und da, was meine Freundinnen in dem Moment gemacht haben, ist, mir alle 2 Tage auf den Sack zu gehen und zu fragen, brauchst du was? So, und das ist das Einzige, was man machen kann. Brauchst du was? Aber nicht fragen, was brauchst du? Denn man weiß es nicht, wenn man unter Schock steht. Man weiß nicht, was man braucht. Und bei Männern ist es natürlich auch ganz krass. Also bei mir ist mein Bruder gestorben letztes Jahr. Und ich wollte für meinen Neffen da sein. Der war zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt. Und der ist richtig schön toxisch männlich aufgewachsen. Und der war so, die ganze Zeit so. Dann habe ich gesagt so, du darfst traurig sein. Nee. Der konnte nicht traurig sein. Aber der ist mit mir nach Hause und wollte dann bei mir im Bett schlafen. Mhm. Mit 21 Jahren. Mhm. So, und da war ich so, okay, gut. Das heißt, ich habe nicht alles falsch gemacht. Also er sucht Nähe. Mhm. So, aber wenn ich ihn jetzt frage, wie geht's dir? Ja, super. Und er hat 6 Wochen gebraucht, seinen besten Freunden zu sagen, dass sein Vater gestorben ist.
Krass.
6 Wochen. Dann habe ich gesagt, so, hast du deinen Freunden Bescheid gesagt? Ja, wir waren in Paris auf einem Ausflug. Dann hat mein bester Kumpel gefragt, wie ist es eigentlich mit deinem Vater? Ja, der ist tot. Thema gewechselt. Das ist die neue Generation. Das ist die TikTok-Generation, wo die Eltern nicht mit dem Kind sprechen. Ich bin die Tante, die nervt. Ich bin die Tante, die sagt, wie fühlst du dich wirklich? Das nervt ihn natürlich. Das heißt, das kann ich auch nur im Abstand von ein paar Wochen oder Monaten machen, weil sonst bin ich ja zu anstrengend.
Hm.
So. Und da habe ich genau diese Situation mit, wie gehe ich damit um? Und das Einzige, was ich machen kann, ist immer wieder fragen, wie geht's dir wirklich? Oder können wir uns sehen? Machen wir irgendwas? Und wir reden dann natürlich auch nicht viel. Wir machen dann irgendwelche Abenteuer oder Blödsinn und ich versuche über den Blödsinn zu connecten. Und dann abends versuche ich ein bisschen zu erfragen, wie es der Person jetzt, wie es meinem Neffen in dem Fall geht. Der hört nicht gerne deutsche Podcasts, deswegen wäre ich froh, dass er mich einschaltet. Ich habe ihm aber deine Musik geschickt trotzdem.
Okay, krass.
Ja,
okay. Ich finde es sehr berührend, was du erzählst. Ich finde es wahnsinnig krass, weil ich kann damit total relaten. Und ein Gedanke, den ich dazu direkt habe, ist, dass ich es so, ich finde es so tragisch. Es hat so eine Traurigkeit, die mich dann direkt so erfüllt, weil ich irgendwie so direkt merke, wie lange ich mich schon an diesem Thema abarbeite und wo ich so das Gefühl habe, jetzt gerade hatte ich halt so mehrere Situationen, wo meine männlichen Friends so Elternteile verloren haben. Mhm. Und es war so schwer, darüber zu sprechen und darüber zu connecten. Ich bin jetzt 37 und ich habe jetzt wirklich so das Gefühl, ich habe schon jetzt ein paar Jahre wirklich auch dran gearbeitet und ich würde so gerne da irgendwie nochmal weiter Fortschritte machen, aber es ist so schwierig. Und den anderen Gedanken, den ich dazu habe, ist, dass ich das auch so gefährlich finde, denn was das ja so ein bisschen aufdeckt, ist, dass Männern häufig so Männernetzwerke fehlen, Supportnetzwerke. Das kann man sich dann bei der coolen Tante holen irgendwie, ne? Oder bei der nervigen Tante, wie auch immer. Du hast es jetzt gerade nervige Tante genannt. Oder eben bei der weiblichen Peergroup. Und die männlichen Supportnetzwerke, die fehlen und die bieten dadurch direkt so ein, das ist so ein Einfallstor häufig für diese, für so Coaches, für so Antifeministen, für so Andrew Tate-Type-Leute, die dann auf eine Art und Weise schon ein männliches Support-Group bilden wollen, aber darin passiert dann wahnsinnig, also das ist dann super toxisch einfach direkt. Es ist so wirklich von Grund auf antifeministisch und das ist natürlich ein totales Problem, weil dieser Bedarf, von dem ich sagen würde, die meisten Männer haben trotzdem einfach wirklich auch den Bedarf nach einer eben männlichen Support Group, so.
Voll.
Und den finden die da, aber unter den völlig falschen Vorzeichen. Und das ist halt so gefährlich und das ist so eine Lücke, die wir lassen. Und ich glaube, das sollte eigentlich für auch jeden feministischen Mann ein Punkt auf der To-Do-Liste sein. Ja, unbedingt. Wenn du ein feministischer Mann sein willst, dann kümmere dich darum, dass du ein Ally bist, dass du Frauen supportest, dass du die feministische Sache supportest und dafür einstehst und laut bist bei Demos und nicht nur sozusagen am 8. März Blumen überreichst. So. Kümmere dich. Ja, genau. Und dann am 8. März postest du einmal so, hier übrigens diese 3 Bücher von Frauen habe ich gelesen und die fand ich alle super. So, ne? Sondern so, natürlich, das ist auch super wichtig, dass auch sozusagen die feministischen Männer in diese Richtung weiterkommen und wirklich echte Solidarität lernen. So, das finde ich super wichtig. Aber baut auch eure männlichen Netzwerke, baut die auf. Das sind einfach Leerstellen und da kann wahnsinnig viel passieren. Du hast eben das Thema Femizide angesprochen. Das sind keine Themen, die sozusagen ihr nur mit euren weiblichen Friends besprechen solltet. Ihr solltet auch mit anderen Männern darüber reden, warum das problematisch ist, was man dagegen tun kann. Die Statistik sagt ja, dass also die Mathe geht ja gar nicht auf. Wenn jede zweite Frau Gewalterfahrung macht, dann musst du, wenn du schon, keine Ahnung, 3, 4 männliche Kumpels hast, muss wahrscheinlich einer von denen auch in irgendeiner Weise eine zumindest gerade grenzwertige Story irgendwie haben. So, ne?
Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Bis jetzt. Ich weiß, dass jede zweite Freundin in meinem Leben wurde sexuell missbraucht. Oder jede zweite bis dritte. Und ich habe noch nie die andere Seite beachtet. Das,
ja,
das ist jetzt gerade so scheiße.
Ja, das ist mega krass. Und deswegen geht sozusagen geht in eure männlichen Netzwerke oder fangt an, sie aufzubauen. Also geht sozusagen in eure Peer Groups und fangt an, so Support-Netzwerke aufzubauen. Ich finde das wahnsinnig wichtig und sorry, ich könnte mich jetzt hier in so einen richtigen Rant, könnte mich irgendwie in so einen richtigen Rant verlaufen. Genau, aber das ist erstmal so können gleich noch weiter drüber sprechen, aber das war sozusagen, ich glaube, ich muss jetzt an der Stelle jetzt mal den Punkt machen. Ich glaube, das war das, was ich sagen wollte.
Ich wollte dich auch fragen, was ist eigentlich ein feministischer Mann? Aber du hast es ja schon angesprochen. Für die Männer, die jetzt das gerade sehen oder gerade hören und sich so denken, warum muss ich denn ein feministischer Mann sein? Warum sollen Frauen denn über mir stehen? Was ist eigentlich ein feministischer Mann, um denen das zu erklären? Weil das heißt ja nicht drüber stehen.
Nee, überhaupt gar nicht. Also ich meine, eine der allerersten Forderungen ist ja literally Gleichberechtigung und nicht irgendwie, wir drehen in irgendeiner Weise eine Hierarchie um, sondern wir wollen Gleichberechtigung. Wir wollen Gleichberechtigung und in der ersten feministischen Welle ging es da noch vor allen Dingen um weiße Frauen, aber der intersektionale Feminismus fordert Gleichberechtigung für Menschen, egal welchen Geschlechts, welcher Hautfarbe, welcher Klasse, welcher sexuelle Orientierung. Und da geht es sozusagen um echte Gleichberechtigung. Und ich glaube, diese Forderung wirklich ernsthaft umsetzen zu wollen, das ist zum Beispiel, finde ich, für mich ein Kriterium für einen feministischen Mann. Denn das bedeutet eben auch, sich so ein bisschen die Überlegung zu machen, okay, was bedeutet denn echte Gleichberechtigung? Inwiefern bedeutet das zum Beispiel auch, dass ich zurücktreten muss? Inwiefern muss ich mein eigenes Verhalten auch ändern? Abgeben von Privilegien ist immer unbequem und ich muss ganz ehrlich sagen, also die schlechte Nachricht, glaube ich, die ich habe, ist, dass wenn es nicht unbequem ist, dann ist es noch nicht richtig. Also das kann eigentlich nicht sein. Also zumindest jetzt für Männer wie mich, also weiß, cis, hetero und aus einem irgendwie bürgerlichen Haushalt, so, ne? Wenn das sozusagen das ist, wo du herkommst, wer du bist, dann kann es nur unbequem werden für dich, wenn du dich wirklich feministisch engagieren willst. Und das ist eigentlich ein ganz guter Marker, wenn man merkt, ach verdammt, das ist jetzt irgendwie schon, oh, jetzt muss ich mich schon anstrengen, so, das ist ein gutes Zeichen, dann ist man auf einem richtigen Weg, vorher nämlich noch nicht. Ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, die man machen kann, um so performativ männlich-feministisch zu sein. Ne? Also, keine Ahnung, sich die Nägel machen und sich irgendwie Glitzersachen anziehen.
Das, by the way, sehr schöne Nägel.
Herzlichen Dank. Ich bin sehr happy damit. Ich habe mir ein sozusagen zum Album passendes Matching Nailset machen lassen. Also ich habe hier steht MPDB für Manic Pixie Dream Boy 3 drauf und das hier sind so die Glyphen, die wir zum Album entwickelt haben. Also,
mega.
Ist, genau, ich bin beim Style Guide in den Nagelsalon zu meiner Nail Artist des Vertrauens gegangen und die hat mir das gemacht.
Sehr schön.
Genau, also es gibt die ich glaube, es gibt halt so ein ganz wie so einen performten Feminismus und der tut aber immer noch gar nicht weh und das also ist sozusagen muss anfangen unbequem zu werden und dann glaube ich, das ist sozusagen das erste Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist.
Ja, weil wenn man ja in dieser Bubble bleibt, in der man aufgewachsen ist, dann verändert sich ja nichts. Und das ist ja dasselbe bestes Beispiel, dass vor ein paar Jahren, jetzt mittlerweile in der Berlin-Bubble, ich weiß nicht, wie es in Köln ist, aber in der Berlin-Bubble ist es normal. Außerhalb der Berlin-Bubble merke ich immer wieder, dass Leute immer noch Probleme haben, wenn ich gendere. Und ich gendere ja nicht, um jemanden wütend zu machen. Ich gendere, um andere Menschen zu inkludieren. Weil mir tut es nicht weh, wenn ich andere Personen inkludiere und denen zeige, ich höre und sehe dich. Damit versuche ich Menschen, die sich nicht gehört oder gesehen fühlen, das Gefühl zu geben, ey, ihr seid auch wichtig. Und dann wird darüber diskutiert, wo ich mir denke, habt ihr sonst keine Probleme im Leben? So. Und damit wurden wir auch nicht sozialisiert in den 80ern und 90ern. Das haben wir auch nicht gelernt. Da muss man das Gehirn auch umändern. Und manchmal macht man noch Fehler. Und manchmal gendert man falsch. Oder man vergisst zu gendern. Wenn, keine Ahnung, eine hitzige Diskussion oder so. Und dann ist es aber okay, wenn man mal einen Fehler macht, solange man sich Mühe gibt und es halt versucht. Oder halt auch die Person fragt, was möchtest du? Was wäre dir wichtig? So. Und so fängt ja auch Feminismus an. Was ist dir wichtig? Weil jedem ist ja auch was anderes wichtig, sozusagen. Und ich muss selber an meinem eigenen Feminismus als Frau arbeiten. Jeden Tag.
Voll, auf jeden Fall. Also das sehe ich genauso. Für mich ist das auch ein langer Lernprozess, der für mich auch immer noch, der immer noch läuft. Und es gibt immer noch super viele Themen, die ich auch noch nicht bearbeitet habe. Für mich ist auch diese Albumreihe, wenn ich jetzt sage, Manic Pixie Dream Boy ist ein feministisches Albumprojekt, eine feministische Albumreihe, nicht so gemeint, dass wenn sozusagen jetzt der dritte Teil raus ist und die Reihe zu Ende geht, dass dann ich sage, okay, ich habe jetzt so ich mache die Hände so und sage, okay, ich bin jetzt fertig mit dem Thema, ich habe jetzt Feminismus durchgearbeitet und jetzt kommt das nächste Thema, sondern für mich ist die Idee eigentlich immer gewesen, mehr oder weniger Tagebuch auf meiner Reise zu führen, also sozusagen das Tagebuch eines jungen Mannes in einer immer feministischer werdenden Welt und ich begleite das einfach so ein bisschen und versuche Leute teilhaben zu lassen und das Ganze nicht aus der Sicht einer Person, die sozusagen am Ende des Weges steht und jetzt rückblickend schaut und Leuten erklärt, so müsst ihr das machen, sondern als einer Person, die auf dem Weg ist und sagt, okay, ich bin jetzt hier gerade bei Kilometer 10, bei Kilometer 15 und das habe ich gerade gelernt, das habe ich gerade verstanden. Und diese Reise so ein bisschen zu dokumentieren, das ist irgendwie so mein Ziel. Und ich glaube, dass viele Leute, die Conny-Songs hören, wahrscheinlich sich häufig auch von diesem Zeigefinger, es hat ja durchaus auch Zeigefinger-Momente, das ist mir natürlich auch ganz, ganz bewusst so, dass es manchmal, dass es so preachy Momente gibt, weil es mir einfach manchmal wichtig ist, Sachen auch einfach klipp und klar und deutlich auszuformulieren und das einfach auch wichtig ist, glaube ich, das von einer männlichen Person immer auch zu hören. Aber es ist eigentlich nie so, dass ich mich über Leute stellen will, sondern ich versuche mich so gut es geht und wer da wohlwollend das Album hört, wird es auch hören, dass ich auch immer sozusagen von mir als Person spreche, die auch lernen muss. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Männerlimit-Kampagne gemacht haben, der letzte Song, der jetzt rausgekommen ist, heißt Männerlimit und es geht sozusagen bei dem Begriff Männerlimit um sozusagen, ist sozusagen ein Spiel mit dem Begriff eigentlich der Frauenquote. Dass man sagt, okay, wir brauchen eigentlich keine Frauenquote, sondern wir brauchen ein Männerlimit. Wir drehen das Ganze um. Und wir haben so eine Plakatkampagne dazu gemacht und haben die ganzen riesigen, raumeinnehmenden, nur so hochproblematischen Männer von Friedrich Merz über Oliver Pocher und Stefan Raab bis hin zu Boateng und Till Lindemann auf so Plakate gepackt. haben Männerlimit jetzt drüber geschrieben und haben sie in Köln und Berlin plakatiert, aber wir haben auch ein Plakat, mit meinem Kopf drauf gemacht, weil natürlich, ich bin natürlich selber eben Teil davon. Ich bin jemand, der Raum einnimmt. Ich bin im Zweifel jemand, der Plätze in Interviews und Formaten auch natürlich für mich sozusagen als Mann einfach irgendwie wegnimmt. Und das ist irgendwie für mich auch ganz wichtig, dass Leute auch verstehen, ich bin mir sehr, sehr bewusst, dass ich mit diesem Projekt eben auf einem schmalen Grat wandere, und es ist mir super wichtig, auch immer selber darauf zu achten, inwiefern, also wie kann ich sichtbar sein und laut sein und Raum einnehmen in einem Maße, in dem es immer noch einer feministischen Sache am Ende dient. Und sozusagen, ich muss natürlich für mich immer sehr, sehr genau checken. Deswegen war es mir zum Beispiel auch super wichtig, ein feministisches Management zu haben, die wie so ein Gegengewicht auch immer sein können und auch immer mit drauf gucken können und so ein Korrektiv sind, die sagen so, okay, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Da sind wir, da sozusagen, das ist nicht unser Space. Lass uns nicht sozusagen da an der Stelle reingehen. Oder lass uns gucken, dass wir, wenn wir mit SongwriterInnen arbeiten, dass wir das versuchen, so gut es geht, 50-50 zu machen. Lass uns bei den Features gucken, dass wir nicht nur männliche Features auf dem Album haben. All solche Sachen, dass wir da so, dass es auch so ein internes im Projekt selber so ein Korrektiv gibt. Weil es mir ganz wichtig ist, einfach irgendwie auch, dass Leute verstehen, dass ich mich nicht über den Dingen sehe und dass ich mich in sozusagen immer noch selber auch als Teil des Problems sehe. Ich glaube, das ist die wichtigste Voraussetzung, um Teil der Lösung zu werden.
Stark, diese Plakat-Dings. Du bringst dein Album, das ein Podcast ist, kann es auch sein, dass Leute das erst später hören. Am 16. Mai 2025 kommt Volume 3 raus von Manic Pixie Dream Boy. Und es ist wirklich ein Konzeptalbum. Du hast die Platte auch da, glaube ich, ne?
Ich habe die Platte hier. Ich komme sozusagen gerade aus dem nicht ganz Presswerk, aber von da, wo mein Shop das Lager hat. Und ich war gerade da, um die ersten 500 Stück zu unterschreiben, zu signieren. Und wir haben jetzt für Teil 3 zum ersten Mal eine Platte gemacht. Bisher sind Teil 1 und Teil 2 nur digital rausgekommen, und wir haben schon von Anfang an davon geträumt, dass es sowas geben soll, wie so eine Collector's Edition zum Release des dritten Teils. Und ich versuche das hier mal so ein bisschen in die Kamera zu halten. Und wir haben sozusagen hier das Cover von Teil 1, das Cover von Teil 2 hier in der Mitte und das Cover von Teil 3, sozusagen, das ist das Cover, aber es hat so ein paar organisatorische Gründe.
Du hattest am Anfang rosa Haare, dann hattest du blonde Haare und dann lila Haare.
Jetzt habe ich lila Haare, genau. Und diese Pets-Figur keine Ahnung, die hat uns so begleitet und ist irgendwie so das sozusagen das die Ikone geworden, die so diese ganze Albumreihe so ein bisschen geprägt hat. Und ich bin jetzt sozusagen gerade hier mit der Vinyl reingestolpert, und ich bin wahnsinnig stolz, zum ersten Mal so diese Saga auch so in der Hand zu halten, wirklich auch so anfassen zu können. Und am 16.05. kommt der dritte Teil und schließt damit vorerst diese Trilogie ab. Und ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es mit Teil 3 nochmal eine ganze Schippe persönlicher geworden ist. Es sind ein paar Songs drauf, wo ich sagen würde, das ist für mich schon auch wirklich extrem persönlich gewesen, diese Songs zu schreiben. Kleiner Junge, der erste Song, den wir ausgekoppelt haben. Ein wahnsinnig persönlicher Song, auch immer noch super krass für mich. Ich habe den bei unserer Jahresabschlussshow zum ersten Mal live gespielt, und als ich den gesoundcheckt habe, war ich so, okay, ich werde auf jeden Fall heulen, wenn ich diesen Song spiele, weil es so krass auch immer noch für mich ist, diese Sachen laut zu sagen. Also die Sachen aufzuschreiben und so, dann ist man irgendwie bei sich selber, und den irgendwie im Studio aufzunehmen mit den Leuten, mit denen man es irgendwie immer macht und die auch inzwischen wissen, wie ich schreibe und worüber ich spreche, so, das ist auch irgendwie nochmal so ein anderes Ding. Aber das dann plötzlich vor so 600, 700 Leuten all diese Sachen auszusprechen, ist irgendwie total krass. Oder es gibt einen Song Angst, Angst, der auch so ganz viel Sachen anspricht, für die ich mich geschämt habe, mit denen ich Probleme habe, und dieser Song schreit es irgendwie einfach alles nur so raus. Und ich habe wirklich das Gefühl, auf dem Album sind einige Momente, die wirklich extrem persönlich sind. Und deswegen bin ich sehr happy mit diesem Album, jetzt die Reihe vorerst zu beenden.
Für die Leute, die jetzt deine Songs vielleicht noch nicht so gut kennen, magst du erzählen, um was es geht bei Kleiner Junge?
Der kleine Junge ist entstanden eigentlich als in einer Zeit, wo ich mir noch Gedanken drüber machen musste, was möchte ich eigentlich jetzt auf diesem Album erzählen? Also Teil 1 und Teil 2 waren abgeschlossen und ich wusste, dass es eine Trilogie sein soll. Also kam natürlich damit irgendwie auch so ein gewisser Druck des Finales einfach. Zwar mir irgendwie direkt von vornherein hat man sich das irgendwie mit eingekauft, als man gesagt hat, okay, wir machen jetzt den dritten Teil. Man wollte natürlich jetzt irgendwie den Leuten auch, die das bisher verfolgt haben, irgendwie auch ein würdiges Finale irgendwie liefern. Und den und dann habe ich halt irgendwie angefangen, einen Song zu schreiben oder wollte sozusagen eigentlich für mich selber so ein bisschen überlegen, okay, worüber möchte ich eigentlich schreiben? Und letzten Endes besteht dieser Song eigentlich nur daraus, dass ich dem kleinen Jungen in mir sage, worüber er schreiben soll und zähle dann halt so diese ganzen Sachen auf, irgendwie zum Beispiel schreib über Sex, den du überall siehst, aber nie haben wirst. Das ist zum Beispiel eine Zeile, die ich auch immer noch so super krass finde, weil ich bin aufgewachsen mit der Idee, dass Sex, auch die Menge von Sex, also wie viel Sex ich habe und mit wie vielen Frauen ich Sex habe, dass das ganz stark in meiner Gruppe, in meiner Peer Group bestimmt, welchen Wert ich habe und wie cool ich bin. Ne? Ja. Und das führt dazu, wenn ganz klar ist, dass Sex so eine Bedeutung hat, bedeutet dann schaut man ständig danach und diese ganze Welt ist natürlich auch wahnsinnig voll mit Sex und dann schaust du irgendwie, dann, wenn du Pornos schaust, dann schaust du sozusagen dir Sachen ab und schaust darauf sozusagen, ah, so ist sozusagen der Sex, der meinen Wert irgendwie definiert. Wenn ich so und so Sex habe, dann ist es besonders männlich, dann ist es besonders Porno und Porno ist gleich irgendwie cool. So und
performen.
Genau. Auch wir sind jetzt hier in Berlin, das ist ja auch ich glaube, viele Leute assoziieren mit Berlin irgendwie sexpositive Partys, keine Ahnung, der KitKat Club zum Beispiel. Und
ist mittlerweile zum Teil Mainstream.
Ja, genau. Und ich glaube, dass, also ich merke das, dass wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, würde ich überhaupt auf so eine Party gehen, ich merke, dass instant in mir auch ganz viel Blockade und ganz viel Scham irgendwie hochkommt. Aber ich merke, ich weiß auch, ich kenne auch sozusagen diesen Anteil in mir, der einfach auch schon my fair share of Porn geguckt hat irgendwie in seinem Leben und diese Ideen irgendwie so davon im Kopf hat, der irgendwie sagt, das wollen wir. Wir wollen das haben. So, wir wollen uns auch darüber definieren. Wir wollen diese Erfahrung gemacht haben. So, es gibt einen Teil von mir, der sich auch aus dieser Art Sex zu haben ganz viel Selbstbewusstsein verspricht. Also sozusagen eine eigene, sozusagen wirklich ein Gefühl von Aufwertung des eigenen Selbst. Und ich glaube aber, dass ich wahrscheinlich einen Großteil von dem Sex, der da in meinem Kopf ist, niemals haben werde in meinem Leben. Und diese Idee gehen zu lassen, ist irgendwie schmerzhaft für mich, weil das schon immer da gewesen ist. Mhm. Inzwischen verstehe ich das, ich kann es auch durchdringen. Ich würde auch sagen, dass das schon auf Dream Boy 1 ein Song gewesen ist, Drake ist auch nicht glücklich, der sehr explizit darüber spricht, dass ich und viele andere junge Männer, glaube ich, darunter leiden, unter dieser Idee davon, dass Sex dich so wertig macht. Und dass es irgendwie einen aber auch letzten Endes von echter Intimität auch abhalten kann einfach. Mhm. Und das ist irgendwie so ein totaler Schmerz und er ist trotzdem da und das ist irgendwie so, für mich steckt das alles in dieser Zeile, Sex, den du überall siehst, aber nie haben wirst, so, sich davon zu verabschieden und das gehen zu lassen. Und all solche Sachen sind irgendwie Punkte in diesem Song, kleiner Junge, so ein bisschen dieses Gefühl von, sei irgendwie ehrlich, sei du selbst, trau dich auch du selbst zu sein und rechne so ein bisschen ab mit diesen ganzen Vorstellungen von Männlichkeit, die dich so lange geprägt haben und die du jetzt eigentlich gehen lassen willst, aber sei auch ehrlich und gestehe dir und allen anderen auch ein, dass es schwierig ist, das gehen zu lassen.
Mhm.
Ich glaube, das ist auch so wichtig. Ich glaube nicht, dass, also ich möchte eigentlich nicht, dass Leute denken, der sitzt hier und sagt, ja, ich habe das alles hinter mir gelassen, Männlichkeit ist irgendwie so voll scheiße und so und ich finde das alles lächerlich und stehe schon voll drüber. Nein, für mich ist das wahnsinnig schmerzhaft, das auch alles zu realisieren und mit diesen Dingen umzugehen und das irgendwie so zu verarbeiten. Und ja, kleiner Junge ist, finde ich für mich so einer der wahnsinnig ehrlichen Momente, der auch das einfach anerkennt, diesen Schmerz damit umzugehen und das alles gehen zu lassen.
Also ich kann dir dasselbe von der anderen Seite sagen. Ich meine, wir Mädchen wachsen auf mit Disney-Prinzen. So, und der rettet uns dann mit seinem Pferd bringt uns dann in sein Königreich. Ja, und dann landet man in Berlin und macht die Dating-Apps auf und der Prinz kommt einfach nicht. Er kommt nicht. Man ist sein eigener Prinz. Man lernt irgendwann, dass man sein eigener Prinz sein muss. Seine eigene Prinzessin, ja.
Das ist schon mal ein großartiger Insta. Das ist natürlich schon ein perfekter Insta-Clip auf ihn.
Ja, aber das ist die Realität und das... ich meine, wir wachsen alle auf, alle, egal welches Geschlecht oder welche Sexualität, mit Menschen vergleichen sich. Da bin ich immer ein bisschen neidisch auf Tiere. Denen ist das wirklich komplett Rumpe. Und das ist so nervig. Ich erwische mich auch selber immer dabei, dass ich denke so, oh, ihre Figur hätte ich gerne. So, ihr Mund hätte ich gerne. Oh, guck mal, die hat aber hier, man sieht gar nicht, dass die Botox genommen hat, so. Hör auf damit, es bringt nichts, dieser Vergleich. Sogar wenn ich das alles machen würde, dann wäre ich ja immer noch nicht zufrieden, weil wir Menschen sind grundsätzlich nicht zufrieden. Vor allem nicht, wenn wir alle unsere Ziele erreicht haben im Leben. Dann ist ja nichts mehr zu holen, dann passiert ja nichts mehr. Aber ich habe noch eine Frage zu dem, was du vorhin gesagt hast. Was bedeutet Intimität für einen cis-hete-feministischen Mann?
Das ist auch, kann ich glaube ich so ad hoc so gar nicht beantworten, also auch wenn es corny ist, sich selber zu zitieren, aber auch darum, da wieder gibt es eine Zeile jetzt auf dem neuen Album, das war mir jetzt gut im Bett, und die Zeile ist auch, ich weiß bis heute nicht, was mir fehlt, ist das Sex oder Intimität. Diesen Unterschied auch zu verstehen und zu lernen, das ist zum Beispiel auch für mich so voll das Ding gewesen, auch irgendwie in Situationen zu verstehen, wenn ich mich klein gefühlt habe, also wenn eigentlich mein Selbstwert an einem Tiefpunkt gewesen ist, dass man sich, da kann es halt irgendwie, lernt man durchaus auch als, würde ich sagen, als Typ, dass sich dann sozusagen Komfort zu suchen, indem man flirtet, etwas mit einer Frau hat, mit einer Frau schläft. So, das kann eben so diesen, wir haben gerade darüber gesprochen, dass Sex eben genau dieses Werkzeug sein kann für Männer, um Selbstbewusstsein so wieder hochzubringen. Und in diesen Momenten aber zu verstehen, okay, ich muss jetzt gerade gar nicht mit jemandem ins Bett steigen, so, sondern ich brauche vielleicht einfach was anderes. Ich brauche vielleicht einfach irgendwie, ich möchte vielleicht einfach in den Arm genommen werden. Ich möchte gesehen werden. Vielleicht geht es auch einfach nur darum, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, gerade keine gute Situation privat habe und das Gefühl habe, vielleicht irgendwie ohnmächtig zu sein, nicht Herr über meine Lebenssituation zu sein und mich so ein bisschen, ja, ohnmächtig fühle, zu wenig Selbstwirksamkeit habe und da irgendwie ein Netzwerk zu haben, Menschen zu haben, die mich in den Arm nehmen und sagen, hey, so, du bist immer noch genauso viel wert, wie du es vorher warst und wie du es irgendwie in 5 Jahren sein wirst. So, ich bin da, ich sehe dich und ich finde das toll, was du machst und wer du bist. Und dass das auch viel nachhaltiger sein kann, als ein One-Night-Stand dann in dem Fall.
Naja, der One-Night-Stand ist ja meistens nur schön in dem Moment und wenn man dann wieder getrennte Wege geht, dann, was war das? Was ist das jetzt wert?
Ja, voll. Und selbst wenn es so als Quick-Fix benutzt wird, weil man dann halt sagen kann, ja, okay, ja geil, ich habe jetzt eine abgeschleppt und so, ich habe mir sozusagen meinen Wert bewiesen, die fand mich cool. Und selbst wenn einen das sozusagen über 2 Wochen oder 3 Wochen trägt, ist es ja am Ende trotzdem überhaupt nicht nachhaltig, weil du dir sozusagen immer von externen Leute besorgen musst, die im Zweifel auch außerhalb deines Netzwerkes sind, weil sonst vögelst du irgendwann deinen ganzen Freundinnenkreis durch und dann kommst du ja auch irgendwann. Also das kann ja auch nur schwer werden so. Genau, und das irgendwie auch zu verstehen, das war für mich auch sehr krass. Also wenn ich an der Stelle auch nochmal eine persönliche Geschichte erzählen kann.
Bitte nicht. Ich mache was.
Eine wirklich für mich sehr, 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 sehr bedeutsame und sehr, sehr lange Beziehung hatte genau eben diesen Moment, weil ich damals auch durch meine Umstellung in meiner Arbeit, dass ich sozusagen weggegangen bin von meiner klassischen Erwerbstätigkeit in meine künstlerische Tätigkeit gegangen bin und dann natürlich aber nicht von Anfang an alles voll gut funktioniert hat und die Musikindustrie generell ein Ort ist, der inzwischen super viel über Zahlen läuft, alles super durchquantifiziert und man kann sehen, wie viel Streams du hast, man kann sehen, wie viel FollowerInnen du hast, wie viele Likes auf einem Post sind und dieses ständiges vor Augen halten oder dieses ständig auch möglich machen, sich auf dieser zahlenmäßigen Ebene zu vergleichen, ist natürlich ein absolutes Einfallstor dafür, sich klein zu fühlen, sich minderwertig zu fühlen. Und ich war in einer Beziehung, die eigentlich für mich total toll und eine richtig, richtig schöne Beziehung war. Und dann bin ich eben aber sozusagen dann auf dieser persönlichen Ebene an einen Punkt gekommen, wo mein Selbstwertgefühl extrem gering war. Und ich habe dann außerhalb dieser Beziehung angefangen zu flirten. Ich habe meine Freundin nicht betrogen. Ich hatte nichts mit einer anderen Person. Aber überhaupt rauszugehen und so viel anzufangen zu flirten, hat einfach unsere Beziehung, obwohl wir auch viel darüber gesprochen haben, am Ende total vor Probleme gestellt. Und letzten Endes ist es auch zur Trennung gekommen. Und das ist für mich ein Punkt, den ich bis heute wahnsinnig traurig finde, weil ich nicht unbedingt, weil ich jetzt noch verliebt bin in diese Person, sondern weil ich irgendwie merke, ich habe diesen Schritt gemacht, nicht, also sozusagen diese Beziehung ist nicht kaputt gegangen oder nicht zu Ende gegangen, weil sich zwei Personen nicht mehr geliebt haben oder nicht mehr toll fanden, sondern weil eine Person ein total niedriges Selbstbewusstsein hatte und so verzweifelt war und nicht wusste, wie ich mir helfen sollte, außer diesen Mustern, die ich hatte. Und das war eben, okay, ich brauche weibliche Bestätigung, weibliche Validierung. Und mit meiner Partnerin, mit der ich schon 6 Jahre zusammen war, die hat mir sozusagen, es ist etwas ganz anderes von einer anderen Frau, mit der ich sozusagen nicht zusammen bin. Die gibt mir eine ganz viel höhere Validierung.
Das ist was Neues, aufregend.
Genau. Es macht mich im Nachhinein einfach sehr traurig, wenn ich auf mich selber schaue, weil ich sehe, dass ich so hilflos war. Das ist das, was ich ehrlich gesagt so traurig daran finde. Mich selber so hilflos zu sehen, dass ich eigentlich nur dieses Muster und diese Art und Weise zu handeln kenne, um mir selber aus diesem Loch rauszuhelfen.
Du redest von dem Wort Muster, da gehe ich immer gerne zu einer Therapie über.
Ja.
Das klingt so, als ob du danach dann, als du dich hilflos gefühlt hast, Therapie gemacht hast. Ist das so?
Ja. Das war auch, also ich muss auch schon sagen, dass dieser der Start so meiner musikalischen Karriere auch so, weil der ist da auch dann natürlich perfekt zusammengefallen, auch mit Corona. Also 2018 ging so ein bisschen dieses Musikthema Conny-Ding los und das konnte dann so ein bisschen wachsen und gerade als es dann so langsam anfing, interessant zu werden, 2020, ist dann natürlich mit Corona, ging es dann sehr, sehr schwierig weiter und in dieser Zeit ist einfach wahnsinnig viel zusammengekommen. Ich habe jetzt gerade schon von der Situation erzählt, die dazu geführt hat, dass ich mich dann aus meiner langjährigen Beziehung gelöst habe, was mich natürlich noch weiter destabilisiert hat, ne? Also sozusagen, ich war eigentlich auf der Suche nach Stabilität, so, aber hab mich getrennt dann und das hat noch mehr dazu geführt, dass ich Netzwerk verloren habe, dass ich so ein Zuhause verloren habe im Sinne auch von sich wohlfühlen irgendwo und seinen Ort haben, seinen Platz irgendwie zu haben.
Die Person, mit der du die intimsten Gespräche hattest.
Genau, auf jeden Fall. Und das war schon so für mich mental einer so der schwierigsten Phasen in meinem Leben, würde ich sagen. Und ich hatte großes Glück zu der Zeit auch einen Therapieplatz oder eine Therapie, erst eine kurze Therapie zu haben. Und dann, als die dann zu Ende war, ich glaube, das sind immer 24 Sitzungen, und als die dann zu Ende waren, hatte ich dann nochmal so eine kurze Unterbrechung. Und ich habe nochmal einen neuen Therapieplatz dann mehr oder weniger dann im Anschluss gesucht, hatte so zur Überbrückung so eine systemische Beratung, die ich dann in Anspruch genommen habe. Und dann habe ich aber nochmal eine deutlich längere Therapie gemacht. Ich glaube, das sind dann irgendwie das, was die Krankenkasse maximal übernimmt, sind so 60 oder 70 Stunden oder irgendwie sowas. Genau, und das habe ich dann nochmal gemacht. Und das ist jetzt Anfang diesen Jahres. Mitte letzten Jahres zu Ende gegangen. Also 2024 ist er dann zu Ende gegangen im Sommer.
Was für eine Art Therapie hast du gemacht?
Es war eine Verhaltenstherapie.
Okay. Und da hast du dann gecheckt, so, oh, Muster, die kann man durchbrechen.
Genau. Ja, das war für mich super wichtig. Ich hatte schon, als ich verstanden habe, okay, ich glaube, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe. Das hat ja dann erstmal so ein bisschen gedauert, bis man dann den Therapieplatz bekommen hat. Und ich hatte schon in dieser Zeit für mich so ein bisschen angefangen, ein paar Sachen aufzuschreiben und so ein paar Sachen zu bearbeiten. Ich habe natürlich mithilfe der Musik und mithilfe der Texte auch eine super Möglichkeit für mich selber, einfach super viel zu reflektieren. Und da habe ich schon so ein bisschen angefangen, auch mir diese Muster auch anzuschauen, und habe da so schon erste Schritte in diese Richtung gemacht, was für mich total cool war, weil ich direkt so eine Richtung hatte, in die ich gehen konnte, als ich angefangen habe, diese Therapie zu machen, und meine Therapeutin direkt sagen könnte, ich glaube, ich habe da diese und diese Muster, oder können wir uns das mal anschauen, mein Verhalten an dieser und dieser Stelle. Und dementsprechend war das voll cool, dass wir da so gut reinstarten konnten und uns das alles so gemeinsam anschauen konnten.
Ich glaube, das mögen TherapeutInnen, wenn man sich schon im Voraus mit sich selber introspektiv auseinandergesetzt hat und dann schon reinkommt mit hier, das und das und das habe ich bei mir beobachtet. Muss man nicht ganz von vorne anfangen.
Ja, ich glaube wirklich, dass es auch eine Ernsthaftigkeit ja auch einfach signalisiert. Mhm. Ne? Ich meine, meine Therapeutin hat immer so, manchmal hat sie so gesagt, so dass ich so ein bisschen übereifrig bin, weil ich dann immer auch so gefragt habe, okay, was sind so die Hausaufgaben so für nächste Woche? Und sie war so, ja, nee, es ist wirklich auch in Ordnung, dass du kannst auch mal irgendwie chillen und einfach nur so nebenbei so ein bisschen drüber nachdenken, was wir so besprochen haben. Aber ich glaube, was für mich dann auch vor allen Dingen in der zweiten Therapie, also da habe ich mich auch wirklich sehr, sehr wohl gefühlt, eine tolle Therapeutin, mit der ich da zusammengearbeitet habe. Aber ich glaube, das war für sie insofern auch, das war irgendwie cool, weil da haben sich zwei Menschen getroffen, die wirklich ernsthaft miteinander arbeiten wollten und irgendwie Dinge angehen wollten. Und das war für mich eine wahnsinnig große Unterstützung. Für mich.
Schön.
Ja, das war richtig, richtig toll.
Hast du denn in deinem Freundeskreis, in deinem männlichen Freundeskreis darüber besprochen, dass du jetzt eine Therapie angefangen hast? Beziehungsweise hast du den dann auch, haben die mal nachgefragt, und wie läuft's in deiner Therapie? Was besprecht ihr da?
Ja, ich habe mir das direkt von Anfang an vorgenommen, das anzusprechen, und auch da wieder Schammomente. Wir haben eben schon über diese Momente gesprochen, so, die auch gegenüber meinen männlichen Friends dort viel mehr da waren. In meiner, meine weiblichen Friends, die sind ja sowieso auch, ihr ganzen Männer, ihr müsstet eigentlich endlich alle mal Therapie machen. Und als ich denen natürlich gesagt habe, ich mache jetzt Therapie, waren die doch alle, ja geil, mega, so, ne? Da hatte ich irgendwie auch, das habe ich auch so erwartet. Da hätte ich dementsprechend gar nicht so eine große Hürde, das irgendwie anzusprechen. Da habe ich mich eher beklatschen lassen dafür. Und habe aber gemerkt, dass zum Beispiel, also gegenüber meinen Eltern, das war auf jeden Fall eine krasse Hürde, das irgendwie zuzugeben und das zu sagen.
Kam da der Satz, Junge, was haben wir denn falsch gemacht?
Nee, das kam nicht, aber wir haben nicht drüber geredet. Also meine Mutter hat nur so gesagt, ah, okay, also so war es schon, dass sie da so ein bisschen, erschrocken wäre jetzt falsch, aber sag ich mal erstaunt.
Hm.
Ne? Ich glaube auch, es liegt natürlich aber auch an dem Bild, dass ich von mir zeichne, wenn ich mit meiner Mutter rede über meinen Alltag, ne? Da ist natürlich solche Gedanken, wie zum Beispiel zu der Trennung, das habe ich mit ihr so in der Art und Weise auch gar nicht besprochen. So, deswegen kann ich auch verstehen, dass es für sie vielleicht, dass sie da so ein bisschen erstaunt war. Wie gesagt, mit meinem Vater gab es da gar keine Gespräche drüber. Und in meiner männlichen Peergroup gab es gibt es Gott sei Dank auch einige, die selber auch eine Therapie gemacht haben. Und mit denen darüber zu sprechen, war dann natürlich sehr cool, sich da dann irgendwie so entsprechend auszutauschen. Genau. Und mit denen, die keine Therapie machen, so viele Fragen. Ich glaube eine ernsthafte, also ich glaube schon, dass auch die natürlich allein, weil es irgendwie am Ende doch eine Bubble ist und wir so ja irgendwie schon grundsätzlich ähnliche politische Einstellungen haben, natürlich die meisten auch sind, ja, das ist cool, dass du das machst, weil es so ein Grundverständnis gibt, dass es gut ist, das zu machen. Aber ich hätte mir an manchen Stellen schon auch nochmal so ein bisschen ernsthaftere Gespräche gewünscht, die so über das cool, dass du das machst und freut mich, dass du jetzt einen Therapieplatz gefunden hast. Gibt so, ja, keine Ahnung, so ein paar Sätze, die man halt gut darüber sagen kann, ohne so richtig ans Eingemachte gehen zu müssen. Und ich hätte mir das so ein paar Mal, glaube ich, ein bisschen häufiger gewünscht, auch mit den Jungs, die selber keine Therapie machen, weil ich mich manchmal so frage, hey, wäre das nicht vielleicht auch was für dich? Aber ich will das natürlich auch nicht, weißt du, ich will es niemandem aufzwängen oder...
Böse Finger.
Nee, genau, das will ich eben nicht machen. Aber ich hätte mir das manchmal so ein bisschen gewünscht, weil ich so das Gefühl habe, solche Gespräche können eben auch Türen öffnen. So in dem Moment, wo man versteht, ah, Moment, der hat das auch. So, okay,
ich bin nicht alleine.
Genau, das sind so absolute Gamechanger. Also ich würde sagen, einer der Gründe, also einer von den Dingen, die ich so am allertollsten und auch am allerberührendsten an diesem ganzen feministischen Diskurs und an dem feministischen Aktivismus finde, ist, dass ganz viel so von dem, was man als Empowerment bezeichnet, das von Solidarität unter Frauen, davon, dass Frauen sich Frauen sich gegenseitig bestärken, ist daraus entstanden, dass Frauen angefangen haben, über Dinge zu sprechen und dann verstanden haben, ach krass, das ist gar nicht nur mein Typ. So, das geht gar nicht nur mir so. Ich hatte nicht nur Pech, sondern das ist größer. Okay, es betrifft eine ganze Gruppe. Oh, Moment mal, es betrifft ein ganzes System. So, und das ist irgendwie total krass. Und das passiert, weil Leute angefangen haben, miteinander zu sprechen. Mhm. Da hat niemand irgendwie ein fucking Mikroskop in die Hand nehmen müssen und irgendwas, weißt du, irgendwie krass researchen müssen oder irgendwie eine krasse Formel erfinden müssen, um das zu verstehen, sondern es ist einfach as simple as that. Die Leute haben angefangen, miteinander zu sprechen und dann ist es ihnen, genau, und das ist doch, ich finde es so berührend, weil es auch wiederum zeigt, wie einfach, also es ist ein Werkzeug, das die allermeisten Menschen zur Hand haben, nämlich Sprache und miteinander sprechen können. Mhm. Und dann die Vorstellung, dass wir auch als Männer ja auch dieses Tool an der Hand hätten. Wir könnten es tun. So, wie gesagt, wir könnten diese Netzwerke, wir müssten sie bauen, wir müssten sie aufbauen und das würde uns so sehr helfen. Aber wir tun es noch zu wenig und das waren einfach so Momente, warum ich dann in diesen Gesprächen über Therapie gedacht habe, so ein bisschen mehr darüber sprechen, so, und dass meine Gegenüber auch so verstehen können, ah ja, okay, vielleicht, wenn sie es auch haben, so, ah, okay, krass, der hat das auch, der hat damit auch Probleme. Vielleicht ist es auch okay, wenn ich anfange, darüber zu sprechen und daran zu arbeiten. So.
Ja, und im Gespräch findet man ja auch Sachen über sich selber raus. Also sozusagen, wenn man Brainstorming macht, kommt man ja schon ganz oft auf Sachen, die einem vorher nicht eingefallen sind. Und dann merkt man an der Reaktion von seinem Gegenüber, das ist scheinbar nicht so wenig emotional, wie ich es mir eingeredet habe, das hat schon Impact, das hat dich jetzt auch geschockt. Ach, du findest das auch schlimm? Und dann geht man ja durch dieses Gespräch in Verbindung miteinander. Völlig irre, dass dann Menschen sagen, nee, darüber möchte ich nicht sprechen, weil ich mir denke so, schade. Einfach nur schade. Also wenn ich aus der Therapie komme, ich habe jetzt auch gerade wieder eine Therapie angefangen, dann schicke ich 2 bis 3 von meinen FreundInnen, meistens Freundinnen, schicke ich eine Sprachnachricht und sage, was ich gerade besprochen habe. Und dann geben die mir was zurück und sagen so, ah ja, das habe ich auch letztens in meiner Therapie. Ach so, hast du daran gedacht, das und das? Völlig normal. Und mit Männern, ja, wie geht's dir denn so? Ja, ich habe eine Therapie angefangen. Ah ja, gehst du auch auf dieses Festival? Cool.
Ja. Ja, also ich glaube, es hat wirklich auch viel mit diesem Ding, sich so verletzlich machen, irgendwie so zu tun. Ich merke halt, dass in den Momenten, wo man solche Themen anspricht, ich habe angefangen, eine Therapie zu machen, oder es geht mir schlecht, oder du, ich habe irgendwie in Bezug auf das Thema, keine Ahnung, irgendwie auf das Thema Frauen über mich habe ich verstanden, wie wichtig es mir zum Beispiel ist, irgendwie, oder was sozusagen Sex mit meinem Selbstwert machen kann und all solche Sachen. So, es, du machst dich verwundbar. Und das ist für mich, oder wenn ich jetzt sozusagen die sprechende Person bin, ich mache mich verwundbar, so, das ist für mich deswegen so ein Charme, kann sozusagen Charme auslösen, tut es ja auch häufig genug. Und deswegen ist es für mich schwierig, da reinzugehen. Ich habe aber auch das Gefühl, für mein Gegenüber, für mein männliches Gegenüber, kann es auch unangenehm sein, das zu sehen, dass mein Gegenüber das tut, sich verletzlich macht. Damit erstmal umzugehen, dass ich sozusagen ja eigentlich dann in der Position bin, die andere Person in den Arm nehmen zu müssen, weil ich muss reagieren auf diese Verletzlichkeit. Ich muss da irgendwie drauf eingehen. Und wir finden es super schwer, ich spreche jetzt ja auch aus meiner persönlichen Erfahrung, es ist total komisch, damit irgendwie konfrontiert zu sein. Ich kann zum Beispiel erzählen, dass meine Oma ist 100 und
100. Wow.
Meine Oma ist 100 und meine Oma ist jetzt gerade aber, der geht es jetzt gerade nicht so gut und wir gehen davon aus, dass sie demnächst sterben wird und ist die Mutter meines Vaters. Und meine Oma ist jetzt eine Zeit lang auf der Palliativstation gewesen und dann war ich sozusagen mit meinem Vater bei meiner Oma und meine Oma ist da so auf, keine Ahnung, viele Medikamente, die hat sehr viel geschlafen und dann sind wir da sozusagen zusammen in diesem Krankenzimmer und versuchen so drüber zu sprechen und ich merke, dass mein Vater ist super emotional und er muss weinen und wir haben sozusagen ist dieser nackte Raum, ist dieser Krankenraum, da meine Oma liegt in der Mitte und sozusagen zwei Männer stehen sich gegenüber und müssen sich in irgendeiner Weise zu dieser Emotion verhalten. Mhm. Und mein Vater wird super emotional und wird irgendwie traurig und es ist ihm unangenehm, das zu tun. Man merkt es, dass es ihm unangenehm ist, so verletzlich zu sein, gegenüber mir auch noch, seinem Sohn auch noch.
Das ist seine Mama, das ist so schlimm.
Genau. So, ne? Und ich sitze da und ich denke mir so, okay, nee, ich möchte das jetzt hier, ich möchte das sozusagen nicht, ich möchte das auflösen, ich möchte etwas anders machen, ich möchte jetzt aktiv etwas anderes machen. Ich gehe jetzt zu meinem Vater und nehme ihn in den Arm und er kann es nicht so gut annehmen. Also wir haben uns dann umarmt und es war auch okay, aber es war halt so kurz und das war dann auch so, okay, jetzt ist es auch genug. Man hat gemerkt, er wollte dann schnell wieder raus aus dieser Situation. Und dieses Gefühl, dass es bei mir so, also was es bei mir komisch gemacht hat, was es bei ihm komisch gemacht hat, so, und das ist, ich fühle das so sehr und das ist so stark da und das wäre nicht so, wenn das nicht unser gesamtes Leben schon rein sozialisiert wäre und wenn du mit deinen Freunden nicht schon so lange über diese Themen sprechen würdet, wenn das nicht schon immer so ein Ding zwischen euch gewesen wäre, zwischen dir und deiner weiblichen Peer Group oder zumindest gelernter als bei uns, dann würde das auch nicht so funktionieren und ich glaube, dass wir das einfach so lange vernachlässigen, das ist halt super schwer, das nachzuholen. Und wenn du halt irgendwie 35, 36, 37 Jahre lang so gelebt hast, das dann auf einmal umzudrehen, das ist schon, da muss man schon kämpfen, muss man schon richtig für arbeiten.
In dem Fall kann ich eine Trauerbegleitung tatsächlich empfehlen. Ich habe mir auch eine geholt. Ich habe das vorhin gar nicht gekannt. Und ich wusste auch nicht, wie ich trauere, weil mir das nicht beigebracht wurde. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo immer gesagt worden ist, reiß dich zusammen, wir reden jetzt nicht mehr über die Toten. Wir haben die auch verloren und dann wurde nicht mehr drüber gesprochen. So, und ich war ein Kind. So, und jetzt, wo mein Bruder gestorben ist, war ich so, okay, alle weinen gerade, ich kann nicht weinen. Warum kann ich nicht weinen? Krass. Alle meine Freunde haben gefragt, warum weinst du nicht? Krass. Ich weiß es nicht. Ich habe 3 Monate gebraucht, um zu checken, dass er tot ist. 3 Monate. Und dann habe ich mich online informiert, weil er ist in Luxemburg gestorben. Mhm. Dann habe ich mich online informiert, weil die mir im Hospiz, weil er im Hospiz gestorben ist, gesagt haben, so, vielleicht könntest du da irgendwie Hilfe bekommen, so, hospiz.de. Und dann wird man für sein Bundesland, kann man dann eingeben, wer Trauerbegleitung macht. Und Trauerbegleitung kannst du nehmen während dem Sterbeprozess, vor dem Sterbeprozess und auch danach. Vor allem für Menschen, die nicht wissen, wie sie mit ihrer Emotion, das ist keine Therapie. Das sind Menschen, die sich freiwillig in einer Weiterbildung haben ausbilden lassen und keine Scheu vor dem Thema Tod haben. Und du kannst mit denen über alles sprechen. Und wenn du eine Stunde lang über, keine Ahnung, ein Date sprechen möchtest, was du hattest, dann machst du das. So, ich kann das nur weiterempfehlen. Ich empfehle das auf jedem weiter.
Voll. Also ich glaube, es ist sehr gut, dass du es hier nochmal sagst. Ich glaube, diese Angebote, gerade Angebote für sowas sind super, super wichtig, dass Leute wissen, dass sowas da ist. Voll gut. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Und das wäre zum Beispiel auch, also was für deinen Papa tatsächlich. Meine Trauerbegleitung erzählt mir dann auch manchmal, dass sie dann schwierigere Fälle hat. Männer Ü70. die gar nicht wissen, wie man mit Gefühlen umgeht, also das auch gar nicht kommunizieren können und dann sagen, ja, ist halt so. Und dann aber da sitzen und noch so ein Geist von sich selber sind. Weil man muss ja nicht so leiden.
Ja.
Sterben ist scheiße.
Ja.
Wenn Eltern sterben, das ist scheiße. Das ist immer scheiße, egal wie alt man ist immer das Kind.
Ja.
So, natürlich braucht der auch Hilfe und muss darüber reden. Und wenn er natürlich die ganze Zeit denkt, er muss stark bleiben, ich weiß selber, wie es ist. Ich dachte auch, ich muss stark bleiben, ist aber blöd. Weil irgendwann kommt's und bricht dir das Genick. Stark bleiben geht nur auf eine gewisse Zeit und dann kommt wieder die Ablenkung. Ne? Dann scrollt, 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 scrollt und dann ist der Kopf. Und dann steht man am Bahnsteig und man dissoziiert und ist so ein Geist von sich selber. Ist richtig kacke.
Also ich finde, das ist krass. Also vielen, vielen Dank für den Tipp. Ich habe auf jeden Fall, ich glaube, ich werde es jetzt gleich mal, ich werde es gleich auf jeden Fall schon, habe so 2-3 Leute, denen ich das, glaube ich, schicken würde direkt. Ja, voll. Ich glaube, das ist super wichtig. Also ich glaube auch, dass ich habe darüber auch noch gar nicht so viel nachgedacht. Also Therapie ist, glaube ich, jetzt inzwischen so bei super vielen schon zumindest auf dem Schirm. Mhm. So, aber dass es auch sowas gibt und dass es irgendwie so auch dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie kurzfristig das oder also sozusagen mit wie viel Vorlauf das dann so verfügbar ist, aber
das geht relativ kurzfristig tatsächlich.
Voll gut. Also dann umso mehr. Ich werde das auf jeden Fall gleich ein wenig weiterempfehlen, auf jeden
Fall.
Sehr
gut. ich wollte dich nochmal darauf ansprechen, dass du 2024 ja auch angefangen hast, bei deinen Song mitzumachen.
Mhm.
Das heißt, das sind kleinere Menschen, denen du dann hilfst, sozusagen eine Gesangskarriere zu starten? Oder wie kann man sich das Konzept vorstellen für die, die es nicht kennen?
Also dein Song ist sozusagen eine Casting-Sendung eigentlich vom Kika, vom Kinderkanal. Und da geht es darum, dass junge MusikerInnen, SongwriterInnen, aber wirklich unter 18, also eigentlich so, die sind so zwischen, ich glaube, die jüngste war glaube ich 8 oder 9.
Oh wow.
Wirklich jung. Und dann so bis 16, 17, das sind so die Ältesten. Kommen schon, das ist schon so ein bisschen Casting-Sendung-mäßig, die müssen halt wirklich für eine Jury und den Song präsentieren, aber über die gesamte Staffel wird dann dieser eine Song ausgearbeitet. Das ist nicht wie bei Deutschland sucht den Superstar, dass die einen Song im Casting singen und dann singen die in jeder Motto-Show einen neuen Song irgendwie und müssen den dann auch auswendig lernen, neu performen und so, sondern die arbeiten über die ganze Staffel an dem einen Song. Die kommen mit der Rohversion, die sie selber in irgendeiner Weise gemacht haben und arbeiten dann mit ProduzentInnen einfach immer weiter und SongwriterInnen weiter an dem Song. Und an einer Stelle in dieser Staffel, eher zum Ende hin, kommt dann immer noch ein Pate oder eine Patin auch dazu. Und ich war Pate für einen jungen Rapper in der 2024er Staffel und habe mit Felix an seinem Song gearbeitet. Und hab mit ihm so ein bisschen über seinen Text geschaut und mit ihm so ein bisschen dran gearbeitet. Und das war wahnsinnig spannend, weil Felix war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 16 und man hat schon voll gemerkt, er hatte so seine Vision. Es war eigentlich sehr sweet. Also ich hatte irgendwie viele Ideen, was man noch hätte machen können mit dem Text, aber ich fand es auch irgendwie sehr geil, dass er so selbst, er war so super selbstbewusst und hat so sehr, sehr ausgewählt nur so Ideen von mir so reingenommen. Der Text ist schon zu weiten Teilen sein eigener geblieben. Das fand ich auch richtig cool, aber ich glaube, am Ende geht es einfach auch viel einfach um dieses Pate-Sein, um Coachen, um so mitfiebern. Man performt den Song dann auch in der Finalshow gemeinsam. Also er und ich haben den Song dann gemeinsam performt und genau, es geht irgendwie so um dieses, das gemeinsame Machen und dass da jemand ist, der schon den Weg ein wenig weitergegangen ist, der so ein bisschen sagen kann, hey, das ist cool, was du machst und komm, lass uns das zusammen machen.
Und wie ist das für dich gewesen, dass du da diesen super selbstbewussten Felix vor dir hattest, der aber trotzdem noch sehr jung ist und man weiß, man kann sich ja zurückversetzen, wie war ich mit 16? Gottes.
Das war für mich, also auch da, ich muss, keine Ahnung, ich finde, man kann, mit offenen Augen und mit einer Offenheit drangeht, dann kann man da super viel für sich irgendwie draus lernen. Und was ich so cool fand und was ich so schön fand, war zu sehen, dass er so dafür gebrannt hat und dass er so viel Selbstbewusstsein hatte, damit das zu machen. Das finde ich so schön. Und das hat das hat auch so seinen ganz eigenen Wert. Und ich hatte so ein, zwei Zeilen, die ich so persönlich echt cool fand, die ich ihm so vorgeschlagen habe und die er aber nicht wollte. Und und am Anfang habe ich so gesagt, ach schade, das wäre nochmal richtig cool gewesen. Viel, viel wertvoller als ein oder zwei Zeilen in diesem Song ist ja, dass er sagt, nein, das muss so. Und das ist so wichtig, dass junge Leute irgendwie, die genau dieses Selbstbewusstsein irgendwie entwickeln und irgendwie sagen können, so, nee, ich fühle das so und das auch kommunizieren können und das auch so sagen, ich möchte das aber wirklich auch so haben. Mhm. Und das finde ich so voll schön und das, und da dann irgendwie auch zu sagen, ja, okay, cool, dann machen wir das auch. Das ist auch gut so, dass du das so fühlst, so. Das war voll schön für mich und das war auch, glaube ich, oder ist dann auch, glaube ich, schon das, was ich irgendwie, ich habe so das Gefühl, was soll ich darüber hinaus irgendwie auch mitgeben? Also das ist doch voll, das ist schon das Allerbeste, viel geiler als irgendwie, ja, so schreibst du einen schönen Doppelreim oder, ne, also sozusagen vollkommen egal. So dieses Gefühl ist einfach viel wichtiger, glaube ich.
Na, einfach, dass ein 16-Jähriger intuitiv weiß, was er möchte und dass du ihm nicht versuchst, was einzureden und zu sagen, ich weiß es aber besser, sondern dass du sagst, ey, finde ich cool, dass du das genau so machst. Und das baut ja auch wieder sein Selbstbewusstsein auf und gibt ihm das Gefühl, dass er wird gehört und gesehen von einem Profi in dem Moment. Ja. Das ist ja auch schön. Cool. Weil auch wenn er wahrscheinlich selbstbewusst war mit 16, ist ja nicht so einfach, dass wenn er wahrscheinlich dann zu Hause mit seinen Kumpels, dann war er bestimmt auch manchmal so, weißt du, was der zu mir gesagt hat?
Ja, bestimmt. Also klar, genau. Und ich glaube, man muss da einfach mit wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl einfach dran gehen und gucken, dass man tendiert, glaube ich, dazu, gerade wenn, ich bin ja kein ausgebildeter Pädagoge, und gerade wenn man dann sozusagen so als der Experte oder der Profi so gebeten wird, daran teilzunehmen, hat man, glaube ich, im ersten Impuls häufig so das Gefühl, okay, ich muss jetzt auch irgendwie was von mir da reinbringen. Am Ende muss das auch irgendwie nach außen sichtbar sein, dass ich da so etwas von mir reingegeben habe. So, das habe ich auf jeden Fall bei mir gespürt, dass ich so dachte, okay, jetzt hat er nur so zwei Zeilen von mir übernommen. Wie sieht das denn aus? So, die Leute, die das jetzt irgendwie gucken. Aber da auch irgendwie so zu verstehen, so, nee, darum geht's irgendwie gar nicht. Und sich selber auch zurücknehmen und machen lassen, so, das ist irgendwie voll. Ich glaube, das ist irgendwie das so das Wichtigste, was man da so machen kann und gucken, wie viel möchte der junge Mensch überhaupt. Mhm. Also vielleicht ist es nur jetzt so ein ganz sanftes, sozusagen kurz Hand nehmen und ein kleines Stück des Weges laufen. Mhm. Bei manchen anderen Kids wird es ganz anders gewesen sein. So, ja. Die möchten vielleicht eine ganz viel engere Betreuung irgendwie haben. Aber das so ein bisschen auszuloten und erstmal so zu verstehen, was wird benötigt, was wird gewünscht und das dann irgendwie zu geben, auch wenn es bedeutet, dass man so ein bisschen weniger macht. So.
Ja, das lerne ich auch gerade. Mich zurücknehmen und trotzdem unterstützen. Weil jeder braucht was anderes. Ne? Also man geht ja immer von sich aus auf andere, also dieses Projizieren, auch wenn man es gut meint. Und das ist nicht immer gut. Besser ist fragen. Was brauchst du? Was willst du? Mit was? Was könnte ich? So, statt zu machen.
Voll. Da fällt mir eine Schleife ein, die wir machen können, zurück zu einer deiner ersten Fragen, als du gesagt hast, was war so dein Erweckungsmoment oder was war so der erste Moment, der dich so zum Feminismus gebracht hat. Und dann, da haben wir über meine Partnerin gesprochen, die Arbeit über das Ehegattensplitting gesprochen hat. Und sie hat sich super viel mit feministischen Themen auseinandergesetzt und sie war so für mich auf jeden Fall so ein Orientierungspunkt, auch um selber, also sozusagen in meiner feministischen Bildung. Und ich finde, was sie so cool gemacht hat und was mir so wahnsinnig geholfen hat, da so reinzusteigen und mich reinzusteigern, wie ich das jetzt auch gemacht habe, weil ich bin ja wirklich tief jetzt eingestiegen und meine Büchersammlung zu Hause umfasst inzwischen wirklich einiges an feministischer Literatur. Was sie so cool gemacht hat, ist, dass sie, ich sag immer, sie hat so die Tür aufgemacht und sie ist so durchgegangen, aber sie hat mich nicht sozusagen durchgeschoben oder sie hat mich nicht durchgezogen, sondern sie hat die Tür aufgemacht und ich konnte so, ich habe erst sowieso ein bisschen durchgelugt, weißt du, so an der, ich habe so ein bisschen am Türrahmen erstmal so ein bisschen geguckt und dann so ein bisschen und dann so vorsichtig so die Zehen so durchgemacht und dann so einen ganzen Fuß und dann habe ich so einen Schritt gemacht und sie hat die Tür aufgemacht, sie ist durchgegangen, sie ist sozusagen, das hat sie gemacht und ich habe ihr dabei zugesehen, aber sie hat mich nicht sozusagen gezogen, sondern sie hat mich in meinem eigenen Tempo machen lassen und das muss ich sagen, im Nachhinein finde ich das wahnsinnig holsam und voll schön und hat dazu geführt oder war super nachhaltig auch, weil ich sozusagen in meinem eigenen Tempo und das machen konnte und meine eigene Ernsthaftigkeit darin finden konnte. Das fand ich so voll schön und letzten Endes ist es ja eigentlich auch ähnlich, ne, dass sozusagen in ähnlicher, ja, also natürlich war es jetzt kein pädagogischer Prozess, aber es funktioniert ja auf eine Art und Weise analog zu dem, was wir besprochen haben. Ne? Leute machen lassen, sich selber zurücknehmen, zu sagen, hey, das finde ich cool, ich lege dir das hier mal hin, aber guck du dir das ruhig in deinem eigenen Tempo zu deiner eigenen Zeit irgendwie an. So, ne? Und bei allem, glaube ich, auch, was wir vermitteln wollen, auch wenn wir jetzt darüber sprechen, was möchten wir auch an feministischer Bildung auch an Männer irgendwie vermitteln, kann das natürlich auch nochmal ein guter Hinweis sein, irgendwie so, dass man, dass wir, auch wir feministischen Männer schauen, dass wir auch nicht so an unsere Peer Group rangehen und sagen so, wie das häufig sicherlich in Conny-Songs ist, so nach dem Motto, okay, so ist es scheiße, Männer, so bitte nicht mehr, sondern dass man halt auch da die Möglichkeit hat, etwas hinzulegen und den Leuten so ein Angebot zu machen und dass die sozusagen nach und nach kommen können, ohne die ganze Zeit das Gefühl zu haben, okay, ich muss es richtig machen oder ich mache die ganze Zeit hier etwas falsch. Hm. Also, sag ich mal, dass es sowas gibt wie die Songs wie Kleiner Junge und nicht nur Songs gibt wie Männerlimit, die sehr fordernd und sehr forsch sind und sagen, okay, ja, 100% Männerlimit wäre doch auch mal eine coole Idee. Genau, sondern auch, dass sie sagen, hey, so, ich sehe auch den kleinen Jungen und ich habe den auch.
Was würdest du Teenager-Jungs sagen, die zu Hause jetzt nicht unbedingt mit ihren Eltern darüber sprechen, was sie in Social Media, vor allem auf TikTok, konsumieren und dann werden sie Fans von solchen Kanälen, wo toxische, cis-hete Männer erklären, wie sie Frauen rumbekommen und denken, das ist jetzt die absolute Wahrheit, genauso geht's und alle Frauen, die feministisch mir irgendwas in der Klasse erklären wollen, die sind alle blöd und die sind, ich will die Worte gar nicht benutzen, werden dann runtergemacht. Mhm. Wurde auch wunderschön aufgegriffen in dem Film Wunderschöner. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Hier geweint. Ich kann den nur weiterempfehlen. Und also der erste und der zweite Teil nochmal richtig drauf. Da geht es auch um dieses Thema. Wie würdest du da rangehen, wenn so ein 16-Jähriger oder ein 17-Jähriger vor dir steht und so und sagt so, ja, ihr habt den ja voll abchecken und so. So funktioniert die Welt doch nicht. Frauen wollen nicht so behandelt werden.
Ja, ich denke da natürlich jetzt auch gerade so an die Serie Adolescence, die ja jetzt auch gerade so super viel diskutiert worden ist, ne? Auch wahnsinnig bewegend gewesen. Ich glaube, ich wäre im ersten Moment erstmal total überfordert, weil ich glaube, ich habe natürlich jetzt inzwischen so viele Gedanken, aber diese Gedanken jetzt einem 16-Jährigen zu sagen, hätte wenig Impact, hätte wenig irgendwie Sinn. Und ich glaube, auch da ist halt wieder, wie weit kommt man, wenn ich sage, wenn ich ihm sozusagen einen Vortrag halte jetzt, ne, wenn ich sozusagen wie eine Vaterfigur hingehe und sage, oder sage ich mal, eine klassisch männliche Vaterfigur halt sage, das ist falsch und das ist richtig, stopp, hör auf, das zu machen. Mhm. Mach jetzt das. Ich glaube, deswegen sind Vorbilder so wichtig, dass es eben auch alternative Vorbilder gibt und dass es eben nicht nur Männer-Coaches gibt, die diese eine Art von Männlichkeit irgendwie vertreten und die promoten, sondern dass wir eben auch coole alternative Vorbilder haben. Und ich glaube, dass sich da noch zu viele Männer aus der Verantwortung stehlen, genau eben alternative Vorbilder auch zu sein. Und ganz häufig, ich meine, ich gucke jetzt hier auf meine, ich gucke sozusagen auf mein musikalisches Genre und gucke auf das Rap-Genre und würde sagen, da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele alternative Männlichkeiten. Es gibt natürlich so wirklich so die hypermaskuline Ebene. Es gibt dann zum Beispiel einen Kollega, ist ja so ein Klassiker, oder ein Bones MC, Rapper, die einfach sich auch entsprechend gerieren mit Drogen, Gewalt und Frauen. Und dann gibt es sicherlich noch so eine, dann gibt es eine Gruppe von weniger harten Typen, so. Aber das ist sozusagen das Spektrum, was wir haben. Wir haben so hart und weniger hart. So, da, also da ist ja, das ist, da kann man ja nicht von Diversität irgendwie sprechen. So, da haben wir, keine Ahnung, also man kann froh sein, wenn sozusagen, wenn dieses Spektrum zwischen Schwarz und Weiß so drei Grauzwischentöne hat, so, aber von wirklich einem bunten und vielfältigen Spektrum, das wirklich etwas auch anbietet, das es mir auch möglich macht, mich selber in den Zwischentönen zu verorten und mir nicht letzten Endes eigentlich suggeriert, okay, es gibt eigentlich nur Schwarz und Weiß, ja, du kannst so ein bisschen weniger weiß oder ein bisschen weniger schwarz sein, sondern irgendwie zu sagen, okay, es gibt, guck mal, wie viele Farben es gibt, du kannst blau sein, du kannst rosa, gelb, grün, so alle Farben irgendwie sein, ne? Und damit meine ich jetzt nicht rosa und blau im klassischen Sinne von männlich und weiblich, so, sondern ich meine einfach Facettenreichtum. Mhm. Und ich finde gerade so, ich muss sagen, gerade so im Rap sehe ich da aus meiner Sicht noch viel zu wenig Facetten. Und ich würde mich total freuen, wenn es auch irgendwie in der deutschen Musikszene da auch Figuren gäbe, wie zum Beispiel Lil Nas X zum Beispiel oder ein Harry Styles, die finde ich schon nochmal für mich eine ganz deutlich andere Facette von Männlichkeit irgendwie aufgemacht haben. Und sowas suche ich also vor allen Dingen in meinem Genre, was so Cis-Hetero-Rapper angeht, noch viel zu wenig. Falls ich da jemanden übersehe, dann schreibt's mir gerne. Dann bin ich auch gerne bereit, dazu zu lernen. Aber ja, also deswegen, ich bin jetzt so ein bisschen ausgewichen, was deine Frage angeht, weil ich habe leider noch so keinen coolen Satz und ich glaube aber trotzdem, dass es am effektivsten wahrscheinlich über einen Show Don't Tell läuft, als dass ich sozusagen mich jetzt hinsetze und einem 16-Jährigen sage, nein, das ist aber so, es ist nicht so oder du musst es so machen oder so machen, sondern eher zeige und ihn an die Hand nehme und sage, es kann auch so sein.
Guck mal, ich habe einen Song geschrieben, der heißt Drake ist auch nicht glücklich.
Zum Beispiel. Genau.
Das könnte man machen.
Genau, sei ein Junge oder genau, ebenso diese Sachen. Guck mal, da ich hörst du an, vielleicht magst du den Beat und vielleicht hörst du dann irgendwie beim zweiten oder dritten Mal auch nochmal genau auf den Text und findest dich daran wieder.
Aber wenn Leute dir schreiben, du bekommst wahrscheinlich sehr viele positive Reaktionen. Ich gehe davon aus, vor allem von Frauen, oder? Oder kriegst du auch von Männern, nö, was schreibst du für Texte? Was sind da die Reaktionen?
Ich bekomme auf jeden Fall ich bekomme sehr, sehr berührende Nachrichten auch von Männern. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr schöne Momente schon gehabt, wo Männer auch mir geschrieben haben, dass sie auch die Songs nutzen, um auch für sich selber ihre Männlichkeit zu reflektieren und da irgendwie weiterzukommen. Also das ist schon auch echt, echt schön. Also ich hatte wirklich ein paar herzzerreißende Momente auf Tour. Auch wir haben ja nach den Shows, bin ich eigentlich immer noch so eine halbe Stunde bis Stunde am Merchstand, um mit den Leuten noch ein bisschen zu quatschen. Und ja, keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel so eine Situation, da kam ein Typ, ich habe den schon so drei oder vier Leute, bevor der dran war, habe ich den schon gesehen, der war halt so ein Mann. Also der hatte so einen Bart und der hatte Muskeln und der war irgendwie so krass. Und ich dachte so, okay, was erwartet mich jetzt hier, wenn er so kommt? Und dann ist er zu mir gekommen und er ist so ganz nah an mich reingekommen und er hat so geflüstert, weil man hat ihm angemerkt, dass es ihm eigentlich so ein bisschen unangenehm war, ne? Er hat sich auch geschämt dafür, ne? Mhm. Und das hat mich total berührt und er hat sich bedankt so und hat gesagt, das ist ihm voll viel bedeutet so. Mhm. Und du hast sozusagen einen Menschen, bei dem du siehst, okay, er hat sich auch, das ist natürlich jetzt sehr viel reingelesen und so viel Zeit hatten wir nicht, psychologisiere das natürlich jetzt sehr, aber so ist zumindest meine Interpretation. Er hat sich ja auch diesen Körperpanzer auf eine Art und Weise gebaut, ne? Sozusagen diese Abwehr auch, ne? Und dieses Starkmachen gegen eben diese ganzen Anforderungen, die Männlichkeit irgendwie an einen hat, das hat er sich irgendwie auch gemacht. Und er war irgendwie groß und stark und muskulös und tätowiert und so, ne? Und hat nach außen ganz viel irgendwie so dieser Härte irgendwie ausgestrahlt. Und dann hat er aber so einen Moment, wo er dann aber irgendwie das irgendwie auch sagen wollte, ne? Und das auch zeigen wollte, eben diese vulnerable Seite und dass ihm das so viel bedeutet. Und das fand ich, boah, das hat mich, keine Ahnung, das sind Momente, die finde ich irgendwie, das ist krass. So, das sind für mich genau diese Momente von kleiner Junge, weißt du, dieses Zugeben, da so, es tut, es irgendwie diese, ja, diese Tragik dieser Arbeit oder nicht die Tragik der Arbeit, aber weißt du, diese, dass es so schmerzhaft sein kann, diese Arbeit zu machen. Und da möchte ich irgendwie, keine Ahnung, da möchte ich irgendwie mit allen meinen männlichen Geschlechtsgenossen, mit denen zusammen möchte ich irgendwie weinen über diese, über diesen Schmerz. Das ist sozusagen unser, das ist sozusagen dieser männliche Schmerz, den wir, glaube ich, irgendwie, die allermeisten von uns irgendwie teilen, den auch irgendwie nicht rauslassen zu können oder nur so selten auch teilen zu können, mit anderen Männern, die es ja verstehen würden, den mit dir zu teilen oder mit meiner besten Freundin oder mit meiner Partnerin zu teilen, so ist einfach nochmal was anderes. Das ist auch super wholesome, super wichtig und ich habe so viel davon gelernt. Aber es wäre doch so schön, wenn ich das auch mit anderen Männern teilen würde, die es nochmal auf eine andere Art und Weise verstehen, weil sie es auch leben, weil sie auch da drin sind. Und ja, das sind so die Momente, wenn ich die so auf Tour erlebe, dann am nächsten Tag im Tourbus ist auf jeden Fall auch immer noch mal so, dann ist es irgendwie krass, so da dann auch irgendwie drin zu sein. Schon auch heilsam und schön, aber auch irgendwie auch krass, also schon intensiv.
Man ist zusammen in Verbindung gegangen.
Ja,
Männer.
Genau so.
Was sagst du Männern, die sagen, ja, aber wir sind nicht alle so?
Boah,
ich hasse den Satz auch.
Ja. Also, ja.
Ich bin dann ganz oft fassungslos und denke mir so, ich habe dich doch jetzt nicht angegriffen. Ich sage dir nur gerade Statistiken, die richtig scheiße aussehen. Nur weil ich sage, dass es immer noch Femizide gibt, heißt das nicht, dass du direkt ein Femizid machen willst.
Voll. Ich muss sagen, dass dieses nicht alle Männer-Argument ist für mich, damit habe ich ein großes Problem, weil wenn wir nicht alle Männer sagen, dann aus meiner Sicht negieren wir, dass es ein strukturelles Problem ist. Wenn es nicht alle Männer wären, dann hätten wir nicht diese Probleme. Und ja, natürlich, es geht nicht darum zu sagen, alle Männer vergewaltigen Frauen oder alle Männer töten Frauen, aber alle Männer werden. Und ich meine wirklich alle Männer, also keine Ahnung, es mag, also sozusagen, ich glaube, die Ausnahmen sind so gering, dass man trotzdem von allen sprechen kann. Also die Ausnahmen, es ist nicht so rum, dass es sozusagen so wenig Ausnahmen gibt, dass man sagen müsste, dass man halt sagen kann, nicht alle Männer, so, sondern es ist eher andersrum. Man muss irgendwie sagen, es sind eigentlich alle und es gibt ein paar, also anstatt zu sagen, hey, es gibt ein paar schwarze Schafe, die machen sozusagen, die versauen das Männerbild, sondern wir müssen eigentlich sagen, es gibt eigentlich ein paar weiße Schafe, die haben vielleicht das Glück gehabt, nicht in eine Situation zu kommen, in der sie übelst scheiße gewesen sind, weil es sich einfach nicht ergeben hat in ihrem Leben. Also, keine Ahnung, ich war in der Schule, auch übelst scheiße zu den Mädels, so in meiner Klasse. Keine Ahnung, auch das zu verstehen, auch ja, Situationen zu verstehen, wo ich mich auch irgendwie gegenüber meinen Partnerinnen auch nicht cool verhalten habe, im Nachhinein, also auch jetzt noch irgendwie zu merken, wann es irgendwie ja einfach schwierige Situationen gegeben hat, auch in Dating-Situationen, wo ich einfach auch nicht cool gewesen bin. Ich bin ja nicht Feminist, seit ich 3 bin, sondern ich habe mich angefangen, mit Feminismus auseinanderzusetzen, da war ich fast 30. Ich habe schon einen Großteil meines Erwachsenenlebens, oder nicht einen Großteil, aber ich habe einen langen Teil meines Erwachsenenlebens gelebt, ohne über diese Sache nachzudenken und habe Male Entitlement gelebt und gefühlt, so, ne? Natürlich hatte ich auch Situationen, die nicht irgendwie cool sind und für die ich mich schäme, die ich besprochen habe in meiner Therapie, weil sie mich irgendwie bis heute irgendwie begleiten. Und nicht alle Männer zu sagen, also, und ich glaube, dass wirklich wenn die meisten Männer ehrlich zu sich sind, dann werden sie solche Situationen gehabt haben. Und dann zu sagen, nicht alle Männer, ist ein Verstecken vor der Einsicht, dass es ein strukturelles Problem ist. Und ich glaube, wir können nur weiterkommen, wenn wir anerkennen, dass es ein strukturelles Problem ist. Und das hindert dich daran, zu sagen, nicht alle Männer. So.
Ich würde noch eine letzte Frage stellen, die stelle ich jedem. Und zwar, wenn es einen Song gibt, den du dir aussuchen kannst, jetzt nicht von deiner Musik, aber ein Song, der dir in schweren Zeiten weitergeholfen hat, welcher wäre das? Also wirklich den einen Song, den du gehört hast, als es dir gar nicht gut ging. So, der dir geholfen hat. Wo du dachtest, jetzt werde ich gehört und gesehen.
Also ein Song, der mich wahnsinnig bewegt hat, ist ein Song von Julia Michaels, eine amerikanische Songwriterin, die, keine Ahnung, Leute, die hat schon so viele Hits geschrieben und man weiß es gar nicht, weil sie einfach viel für andere auch schreibt. Aber sie macht auch selber Musik und der Song heißt The Woman I'd Leave Me For. Und es ist ein super reduzierter, super einfacher Song, nur auf der Akustikgitarre. Die sind immer gefährlich, ne? Die so super stripped sind und so krass emotional dann im Text aber hitten. Und genau, es ist sozusagen, sie singt eben sozusagen über die Frau, sozusagen, die eigentlich besser ist als sie, ne? The Woman I'd Leave Me For, also sozusagen, für die sie sich sozusagen selber verlassen würde, so, ne? Und der hat mich irgendwie wahnsinnig berührt, weil der ja auch so so rücksichtslos die eigenen Schwächen und die eigenen Momente, in denen man mit sich selber hadert, so aufdeckt, ne? Und zu sagen und so diesen Moment vorzustellen, in dem sie sagt, an der Stelle mag ich mich überhaupt gar nicht. Das sind die Stellen, die ich überhaupt gar nicht an mir mag. Und die Frau, für die ich mich verlassen würde, die hat das alles. Die ist aber sozusagen diese bessere Version. Und genau diese Lücke zwischen dem, was man sein möchte und dem, was man gerade ist, dieser Schmerz, den diese Lücke irgendwie so ganz häufig macht, so, ich finde, dieser Schmerz ist so wahnsinnig toll, poetisch, Songwriting-mäßig ganz wundervoll eingefangen und deswegen, glaube ich, wäre mein Pick Julia Michaels, The Woman I Leave Me For.
Conny, ich danke dir vielmals, war ein sehr tolles Gespräch.
Ich danke dir ebenso, vielen, vielen, vielen Dank für diesen Safe Space, hat mir so viel Spaß gemacht, vielen Dank, dass ich hier so viel Persönliches erzählen konnte, tausend Dank.
Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt und im Moment noch auf freiwilliger Basis. Ganz viele tolle Menschen helfen mir, diesen Podcast möglich zu machen, wofür ich sehr dankbar bin. Das heißt, wir verdienen kein Geld hiermit. Wenn ihr diesen Podcast wertvoll fandet, dann könnt ihr ihn gerne mit einer PayPal-Spende unterstützen. Auch für Kooperationen könnt ihr mich gerne anschreiben. Für beides gilt dieselbe E-Mail-Adresse: hallo@offairpodcast.de. Ohne die folgenden Menschen wäre dieser Podcast aber gar nicht möglich gewesen. Danke an Jan Kuhn für die Produktion, Constanze Kaul für die Beratung und das Logo. Danke an den Fotografen Antoine de Saint-Fall. Außerdem großes Dankeschön an Eva Gina Berkel, Christopher Meyer, Yannick Schockmail, Christoph Walter, Robert Johansson und extra Danke für den positiven Arschtritt von Matze Hilscher, ohne den ich immer noch über diesen Podcast nachdenken würde. Dieser Podcast wurde aufgenommen in den Flux FM Studios in Berlin-Kreuzberg. Flux FM ist ein Independent-Radio- und DJ-Netzwerk in Berlin. Tagsüber mit viel neuer Musik und relevanten Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen. Abends mit Club-Sounds aus Berlin. Das Flux-Team kuratiert 30 digitale Programme, unter anderem Alternative Pop, Electronic Chill Out, Streams für Workout oder Yoga. Sogar Jazz ist mit dabei. Einfach immer gute Musik für zu Hause oder unterwegs. Zu hören auf fluxfm.de oder in der gratis Flux Music App. Hört doch gerne mal rein.